Liebe Gemeinde, zum 192. Mal haben wir uns heute hier versammelt. Und was soll ich sagen? Die Welt ist eine Woche älter geworden. Und mit ihr natürlich wieder unglaublich viele Dinge, über die es lohnt, sich zu sprechen. Nee, nicht zu sprechen. Ach, hier ist Tacheles. Röper und Stein sind am Start. Viel Spaß. Thomas, jetzt ist dir gerade das Glas fast aus der Hand gefallen.
Also die Sendung heißt jetzt Das Wort zum Freitag.
Ja, gekauft ist gekauft. Haben wir das auch schon, ja?
Liebe Gemeinde, ich hätte fast mein Wasser auf den Computer gespuckt vor Lachen.
Dein Wasser, genau. Dein Wasser.
Ja, das war Wasser. Das war Wasser.
Dein
das
Wasser, war aha. Die Cognac-Flasche war doch gerade noch hier.
Ja, ja, nee, ich hab gerade von einer lieben Kollegin aus Moskau übermittelt bekommen, eine wunderbare Flasche Rum, weil wir hatten mal Dreharbeiten in Petersburg, wo ich eine Bar gezeigt habe, 300 Rumsorten hat. Und da hat ihr eine sehr gut gefallen, hat sie mir jetzt eine Flasche schicken lassen. Habe ich jetzt gerade ein Gläschen getrunken, gebe ich zu. Aber jetzt gerade, das war das Wasser schon.
Okay,
das Gläschen Rum ist leer.
Das war Wasser. Was soll ich auch sagen? Wir treffen uns hier zum 192. Mal und die Themen sind diesbezüglich auch, ich fühle mich jedes Mal irgendwie, wird durch die Mangel gedreht, wenn wir diese Themen aufackern. Aber es hat auch keinen Sinn, daran vorbeizugucken. Ne? Also es ist so, es gibt Medien und es gibt alternative Medien. Es gibt in der Tagesschau die Meldung, Frau erschießt 10 Leute in Kanada in der Highschool. Eine Frau, Verdächtige, Schützin und so weiter und so fort. Und nirgendwo, auch nicht im Ansatz irgendwo, kommt in allen Mainstream-Medien der Hinweis, dass das ein 17-jähriger Transgender-Mensch ist. Ja, mit 15 angefangen die Transition.
Das ist ein Mann. Jetzt fange ich auch noch das ist ein Mann, Ende.
Ja,
der will sich umoperieren. So, aber exakt. Das ist ein Mann. Nicht Transgender-Mensch, das ist ein Mann. Der will eine Frau werden. Soll er ja tun, wenn er will, aber er ist ein Mann.
Ich habe meinen Bademantel nicht hier hängen. Ich muss aufpassen, was ich hier sage. Ja? Also du kannst ja frei reden da in deinem
in meiner Diktatur.
In deinem Exil, in deinem politischen. Ja, so.
In meiner Diktatur kann ich frei reden, du in deiner Demokratie nicht.
Siehst du, jetzt hast du es selber bewiesen. Siehst du mal, ne?
Ja.
Hättest du das gewusst vor 30 Jahren, als du abgehauen bist, dass es mal so schlimm wird. Es ist bizarr, ja. Also, du hast die und die Blase und die haben keine Kontaktmöglichkeiten mehr miteinander. Das ist das Entscheidende. Und das Beste, ich weiß nicht, ob ich mit dir schon drüber gesprochen habe, dieses Symptom Long-Tagesschau schon mal gehört?
Nee, aber das ist ja deutschlandweit verbreitet.
Ist jetzt wahrscheinlich auch keine Neuigkeit für alle, die zuschauen, aber dir muss ich es erzählen. Da hat ein junger Reporter ein paar ältere Herrschaften gefragt, unser Alter, vielleicht noch ein bisschen mehr, Boomer-Generation, ja, ob sie keine Angst haben, dass mit Migration die Deutschen quasi dann irgendwann aussterben, dass es dann zu viel Ausländer gibt und so. Und die alle drei dann so, nö, wieso? Das sind ja trotzdem Deutsche. Die heißen dann halt Ali und Mohammed und Salvatore, aber sie sind trotzdem Deutsch. Und dann war der Clip auch schon rum. Und das ganze Ding wurde halt dann vielfach rauf und runter gejodelt und dementsprechend kommentiert. Deine Einschätzung, Herr Röper?
Da müsst ihr durch, ne? Hatten wir doch letztes Mal, glaube ich, in aller Ausführlichkeit, was ich darüber denke. Das Deutschland, wo ich groß geworden bin, gibt es nicht mehr. Und jetzt kann jeder das, was man jetzt stattdessen bekommen hat, toll finden oder auch nicht. Aber es ist eine Tatsache. Also es ist ein anderes Land.
Mir hat die Frau
Gruber. Es wird noch sehr viel anders demnächst.
Ja, die Frau Gruber hat neulich einen Satz gesagt dazu. Da war sie in einem Interview mit Milena Preradovic und da ging es eben auch darum, wie sich das Umfeld verändert in ihrer Gegend. Norden von München habe ich ja auch gewohnt in der Ecke. Die Gruberin war sozusagen Nachbarin von mir, 15 Kilometer weg. Und die hat gesagt, dass ihre Freundin Haidhausen, eigentlich schickes Stadtviertel in München da, also im Norden, Nordosten, dass das da immer mehr Graffiti, also so Broken-Windows-Syndrom, also wenn du irgendein leerstehendes Haus hast und eine Scheibe geht kaputt, dann dauert es nicht lange, bis alle Scheiben kaputt sind. Und genauso nimmt sie das wahr in einer eigentlich schickeren Gegend in München, im Speckgürtel, dass da mal ein Graffiti da ist, aber jetzt sind ganze Häuser, Zeilen sind voller Graffiti oder an diesen Altpapier-Sammelstellen, an diesen Containern, dass da eben nicht nur mehr Papier drin liegt, wie reinpasst, weil viele Leute dann einfach stehen lassen, wenn es schon voll ist und nicht geleert worden ist, sondern dass da regelmäßig Müll abgeladen wird. Ja, so nach dem Motto, nicht Altpapier, sondern da wird Müll abgeladen. Ja, das beobachte ich auch und sie bedauert oder bemerkt den fortschreitenden Verlust des Ordentlichen, des Aufgeräumten halt, des Redlichen irgendwo. Und das beobachte ich auch. Ich bin jetzt noch weiter draußen auf dem Land, da ist es noch nicht so schlimm. Aber wenn du nach München gehst, da merkst du es dann schon. Gerade um ja, Hauptbahnhof rum. Ich meine, Hauptbahnhof ist sowieso in jeder Stadt ein Zentrum der Welt. Da trifft sich ja immer die ganze Welt am Hauptbahnhof. Da ist es sowieso immer anders. Aber ja, die Welt verändert sich und es ist gut so, hat sie gesagt. Ne? Wer hat es gesagt?
Katrin.
Und sie freut sich drauf. Sie freut sich drauf, ja.
Ja, wird sich weiter freuen. Also ich weiß noch, ich habe ja auch schon erzählt, wir waren beim Oktoberfest in München mit russischen Freunden. Die waren auch zum ersten Mal in München. Da sind wir in den Hauptbahnhof aus der U-Bahn gestiegen und die waren schockiert.
Wann war das? In welchem Jahr war das?
19 noch.
2019.
Die waren schockiert von dem Dreck, von dem Müll, der überall liegt, dass wirklich alles auf Arabisch war. Da gibt es ja keine deutschen Läden mehr. Das ist alles auf Arabisch gewesen. Kann jetzt einer gut oder schlecht finden, will ich gar nicht so fein finden.
Das kann ich so nicht bestätigen. Ab und zu gibt es auch einen türkischen Job dazwischen.
Ja gut, das ist für die alles Gleiche gewesen. Eben nicht wirklich deutsch. So, egal. Also das kann ja jeder toll finden. Das haben nur die Russen, die kamen zum ersten Mal nach München, zum Oktoberfest, kamen aus der U-Bahn gelaufen und sagten, was ist denn hier los? Also vor allem der Dreck hat sie zuerst geschockt. Mit den ganzen arabischen Dingern, da brauchen sie nach 20 Minuten Spaziergang, bis sie es auch gesehen haben, bemerkt haben, richtig. Aber so der Dreck, der hat sie, was ist das?
Wobei 2019 schon. Großstädte natürlich sowieso immer ein bisschen dreckiger sind, ja, aber es gibt andere Städte, habe ich gehört, auf der Welt, oder?
Ja, klar. Es gibt außerhalb Deutschland gibt es auch noch eine Welt. Mhm.
Wobei man nicht vergessen darf, es ist immer noch ein relativ hoher Standard hier. Wir kommen aber halt von einer ganz anderen Ebene her, ja. Also ich erinnere mich an einen Besuch in Hamburg vor vielen, vielen Jahren. Das war schon in den 90ern, also Mitte der 90er. Und jetzt kein Vergleich. Also das sind jetzt über 30 Jahre später. Das sind zwei unterschiedliche Welten mittlerweile, ja. Aber ja, gut, das ist gesagt, jetzt hier.
Wir kommen vom Thema. Aber wie gesagt, das ist ja der Punkt, habe ich auch schon mal erzählt. Ich bin 98 raus aus Deutschland, wenn ich jetzt hinkomme, das ist nicht mal mein Land. So, ich erkenne es nicht wieder.
Wenn man so tagtäglich das erlebt, fällt einem dieser Wandel nicht so auf. Ja, wenn du jeden Tag 20 Gramm zunimmst, wenn du jeden Tag 20 Gramm zunimmst, weil du einen guten Appetit hast oder sag mal 50 Gramm, dann merkst du das selber nicht so. Aber wenn dich ein Jahr später zum ersten Mal dein Kumpel wieder trifft und der dich anschaut und sagst, Scheiße, wann bist du so fett? Weißt du so?
das ist das Ding mit dem kochenden Frosch. Das ist, wer da wohnt, merkt es nicht, aber wenn du von draußen raufguckst, ab und zu kommst, dann merkst du es eben doch. Mhm. Also ist egal, war ja gar nicht unser Thema heute eigentlich.
Ja, ich muss auch irgendwie mich daran erinnern, dass da nicht nur wir zwei sitzen hier und rumlabern, sondern...
Ja, wir haben schon die Aufzeichnung angefangen.
Nein, aber es ist, dass da immer sehr viel auch schlaue und intelligente Menschen zuhören. Ich frage mich, ob wir denen nicht zu viel antun, wenn wir da so trivial daherkommen.
Ja gut.
Ist der Versuch, das Unsagbare irgendwie in Worte zu packen, worauf wir jetzt alles zu sprechen kommen. Das ist sozusagen die seelisch-mentale Vorbereitung auf das, dass du mich zerebral wieder penetrierst hier mit deinen Gemeinheiten. Was du was du alles rausgebuddelt hast aus der Welt und uns dann als Spiegel vorhältst. Das muss ich ja schon sagen. Das ist schon fies, ne, dass du so realbezogen bist irgendwie.
Ja, ich bin ein ekelhafter Rationalist. Mhm.
Also, jetzt bin ich soweit.
Robert ist ready.
Jetzt gibt's mehr. In die Vollen. Gut. Stichwort Fanfare, Gasmangellage. Wo stehen wir jetzt? Das ist ja ein Dauerthema, das wir schon seit einigen Tagen jetzt haben. Ich habe auch von einigen Insidern schon einiges gelesen, die also die ganze Zeit schon die rote Flagge hier hissen und sagen, Alter, wir fahren hier Vollgas gegen die Wand. Es gibt ja hier Speicher, die gerade vollkommen leer saufen. Gerade in Bayern gibt es einen Speicher in Hinterarschbackenwalde, keine Ahnung, der ist ein Porenspeicher. Das heißt also, wenn der leer läuft, dann läuft er mit Wasser voll und übersäuert dann sozusagen.
Ja, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
Also ich hab mich jetzt wirklich. Klär uns auf.
Ja, also der Punkt ist, wenn ich jetzt gucke, was ich in der letzten Sendung gesagt habe, habe ich teilweise auch noch Blödsinn geredet, weil es gar nicht einfach die Informationen dafür zu kriegen, aber inzwischen habe ich mich doch sehr intensiv in das Thema reingeguckt und also zunächst mal tatsächlich ist es so, die Meldung, die uns gegeben wird über den Speicherstand, ist das Nutzgas, also das, was wir benutzen können, ausspeichern können. Darüber hinaus, und das ist in Statistiken nicht vermerkt, ist das Kissengas, das man eben braucht, um den Mindestdruck aufrechtzuerhalten. Weil, das hast du richtig gesagt, wenn der Speicher wirklich leer wäre, dann alle Speicher, egal, es gibt verschiedene Arten, dann gehen die kaputt, brechen zusammen oder die Porenspeicher laufen voll Wasser. Und darum lässt man das Kissengas drin. Das heißt, wenn du jetzt, da gibt es in Bayern Speicher, die haben nur noch 3%, das ist 3% Nutzgas. Also das heißt, im Klartext, da ist das Kissengas bleibt, das werden sie nicht rausholen, aber ist leer. So. Also das heißt, für die Speicher besteht keine Gefahr, solange sie dieses Kissengas drin lassen. Und das ist der nächste Punkt, wenn wir die Zahlen in Deutschland sehen. Aktuell, während wir aufzeichnen, haben wir Stand 10.2. hier gemeldet. 25,6%. Das ist so, ja, wie man in Russland sagt, die mittlere Temperatur im Krankenhaus, also irgendwo so zwischen Heizkeller und Kühlschrank. Weil der Punkt ist, es gibt ganz viele Speicher und die sind eben verschieden befüllt. Und gerade ihr in Bayern habt ein Problem, eure Speicher sind zum Großteil fast leer. So, und nun ist der Punkt folgender, und das ist das, was ich spannend fand, was ich nämlich nicht wusste. Wenn du jetzt in die ganzen Dokumente reingehst, Notfallplan Gas für Deutschland, Sachen, dann stehen da spannende Sachen drin, also Definitionen, Indikatoren, ne, ab wann die Lage kritisch ist. Und zum Thema kritisch, steht da zum Beispiel drin, also ne, Gasfüllstand kritisch. Als kritisch wird die Lage eingestuft, wenn der Füllstand unter den Speicherpfad fällt, der auf das 40%-Niveau am 1. Februar des jeweiligen Jahres führt. Das heißt, wenn absehbar ist, dass am 1. Februar weniger als 40% drin sind, deutschlandweit, dann ist kritisch. Mhm. Jetzt hatten wir am 1. Februar 31%.
31?
Am 1. Februar.
9% unterhalb dem kritischen Wert.
Unterkritisch.
Aha. Wo ist die Sondersendung? Gesagt, wo ist hier Bildschlagzeile? Wo ist hier den ganzen Tag Panik?
Das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. So, nun ist aber der nächste Witz ist aber, wenn jetzt Journalisten beim Wirtschaftsministerium anfragen oder auch das Bundesnetzagentur, die sagt ja immer noch, ne, wie ist der schöne Satz? Sag mal, wie ist der? Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Die Bundesnetzagentur schätzt die Gefahr einer angespannten Gasversorgung im Augenblick als gering ein. Ja gut, im Augenblick heute vielleicht ja, aber morgen nicht mehr. Also der Punkt ist, die wissen es, haben es auch alles in den Papieren drin stehen. Aber sie sagen es nicht. Auch das Wirtschaftsministerium sagt immer, alles unter Kontrolle, kein Problem. Tatsächlich gibt es einen Marktregulierer, der auf staatliche Anweisung handelt, Trading Hub Europe, und der würde auf staatliche, auf Regierungsanweisung anfangen, Gaskäufe zu tätigen, oder anzuweisen, um eben die Speicherstände zu retten. Das haben sie auch getan. Also das Bundeswirtschaftsministerium hat die Anweisung gegeben. Es sind aktuell 2 Ausschreibungen draußen für Gas. Das heißt, die kritische, und der hat noch Hashtags bei, und eine der Hashtags ist Alarmstufe. Also die wissen, dass der Laden brennt, aber sie sagen es nicht. Mhm. Und sie handeln auch, soweit sie können. Also sie könnten ja anfangen, jetzt langsam Verbraucher abzuschalten, um wirklich die Leerung der Gasspeicher abzubremsen. Das tun sie nicht, sondern sie versuchen, ein bisschen was zuzukaufen. Viel Spaß. Aber das wird nicht helfen, wie wir sehen, an den Speicherverständen. Und nun ist der Punkt, dass man wissen muss, aus den Speichern kannst du nicht stabil Gas rausholen. Wenn die voll sind, ist da großer Druck drauf, dann kannst du nur ganz viel rausholen. Je leerer die werden, desto weniger kannst du rausholen am Tag. Mhm. Und darum ist die 20%-Marke so wichtig, weil dann kommen wir so in den Bereich 25-20%, wo du nicht mehr das rausholen kannst, was du brauchst für die Versorgung.
Aber was ist denn das für eine Taktik, für eine Strategie, wenn man hier das Volk im Dunkeln lässt und im wahrsten Sinne, ja, und dann einfach wartet oder hofft, dass es vielleicht wärmer wird und wir gerade nochmal so über die Latte springen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Das wird uns dann letztendlich doch dann aber trotzdem ereilen, dass da Abschaltungen kommen und die ganze
Mangel. Ja, aber möglichst nach dem 8. März anscheinend ist das der Plan.
Okay, 8. März als Stichpunkt. Also 8. März, warum? 3 Wochen. Warum? Landtagswahlen, wo war es?
Ich glaube, die erste ist Baden-Württemberg. 8. März, Baden-Württemberg, ja. Mhm. Weil stell dir vor, das musst du dir jetzt einfach nur vorstellen, die würden jetzt anfangen, auch die Medien, ne, würden einfach, Panik, Gas und so, oder nicht Panik, Achtung, wir haben ein Problem. Und wir schalten jetzt mal die Fabriken ab. Und jetzt sitzen all die Fröhlichen wieder zu Hause, bei der Landtagswahl und gehen hin und sagen, ja, jetzt bin ich 4 Wochen zu Hause, vielleicht sogar 2 Monate. Weil bis sie wieder anfangen können, die Produktion, irgendwann im April können sie wieder die Gasspeicher füllen, bis April ist rückläufig. Das heißt, wenn sie jetzt abschalten würden, werden wahrscheinlich 2 Monate Industriestillstand. Leute sitzen zu Hause, wissen nicht, ob ihre Firma das überlebt und ihr vielleicht pleite ist, wenn das vorbei ist. Wen wählen die?
Viele, die Grünen und die CDU, trotzdem.
Da habe ich, also ich denke, wenig.
Also das heißt, es wird keinen, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber es wird auch in so einem Fall keinen Erdrutschsieg geben, der AfD oder BSW.
Aber es würde eng werden. Also es gibt für mich keine andere Erklärung, warum sie sich so benehmen. Sie wollen dieses Thema vor den Landtagswahlen nicht in die Medien haben.
Und die spielen mit.
Die siehst du doch.
Ja.
Davor, dass es so kommt, die Berliner Zeitung, da gibt es einen Artikel von November, hat die Berliner Zeitung November schon berichtet. Da hat nämlich schon der Verband der ganzen Speicherbetreiber, nennt sich Initiative Energien sparen, also es ist der Zusammenschluss der deutschen Speicherbetreiber, die haben schon im November gesagt, wenn der Januar kalt wird, wird es schwierig.
Und das ist ja nicht so, dass nur ich das sage. Und der Januar war scheißkalt, ne? Oh, Entschuldigung,
ja.
Profane Language. Müssen wir dann oben reinschreiben. Alkohol, Zigaretten, sexuelle Kraftausdrücke, ich muss mich zusammenreißen, echt.
Ja. Das heißt, das war alles klar. Die haben im November gewarnt. Keiner wollte es wissen. Die Medien wussten es also, sie hätten es wissen können und sie hätten seit November schreien können, wir haben ein Problem oder wir könnten ein Problem kriegen. Sie haben alle den Mund gehalten. Jetzt haben wir das Problem. Und das ist jetzt die Frage, wie viele Tage, Wochen sich das noch verbergen lässt. Aber sie kriegen jetzt vielleicht das Problem, dass sie trotzdem versuchen zu tun, als wäre nichts, aber dann kriegen sie, wenn sie unter 20% kommen, das Problem, dass sie gar nicht mehr genug ausgasen können. So. Und das Problem ist ja, können sie dann genug Strom zu kaufen? Springt Frankreich ein und fährt Atomstrom? Vielleicht. Weil das Gas wird ja auch ganz extrem gebraucht zur Stromversorgung. Weil die waren ja so schlau, die Kohlekraftwerke abzubauen und die Atomkraftwerke zu sprengen. Das heißt, es wird mehr Gas zur Stromerzeugung gebraucht.
Und das steht dann wieder der Industrie noch weniger zur Verfügung dadurch natürlich, ja.
Ja, wie auch immer. Also genau, aber das Problem ist, wir brauchen mehr Gas. Das heißt, der Gasverbrauch, obwohl der Stromverbrauch ja sinkt wegen der Deindustrialisierung, ist der Gasverbrauch nicht gesunken, weil ne, das muss jetzt auch noch Strom machen, das Gas. So, das war alles bekannt. Die Medien schweigen mit, weil sie Angst haben, dass dann plötzlich, wenn jetzt das abgeschaltet wird, dann könnten ja einige auf die Idee kommen, auch so die politisch nicht so Interessierten, können sagen, warte mal, da war doch mal Nord Stream, was war das? Ach so, eine Pipeline, da könnte man Gas holen.
Billiges.
Eine ist ja noch heil. Oder Ukraine, warum hast du das Ding zugemacht? Du hast ja auch eine Pipeline, kannst du aufmachen. Die Fragen könnten kommen, wenn die Leute zu Hause sitzen und Zeit zum Nachdenken haben.
Und das ist die Frage, ob das jetzt 3 Wochen noch gut geht. Weil bis dahin. Anscheinend
setzen sie das. Sie haben sicher auch eine Strategie im Plan B. Ich bin ganz neugierig, was die Medien alle unisono, die sind ja alle völlig unabhängig und völlig kritisch und überhaupt nicht gesteuert, aber die werden unisono einen Schuldigen präsentieren. Ich bin gespannt, was es ist.
Wie ist denn die Großwetterlage so? Hast du das einigermaßen auf dem Schirm? Also meine Wetter-App geht jetzt bis Samstag in einer Woche und da haben wir Temperaturen nachts maximal -3 und +9 Grad jetzt in 1,5 Wochen. Also die große Frostbeule ist jetzt nicht zu sehen hier, aber es ist trotzdem kalt, ne? Also es ist.
Ja gut, es ist immer die Frage im Vergleich auch zum Vorjahr. Und ich glaube, das ist so ungeordnet zum Durchschnitt. Das wird immer auf den Durchschnittswerte der Monate berechnet. Und ich glaube, das ist letztlich der Februar. Jetzt, wenn wir die ersten Tage rauslassen, einigermaßen drin. Also das Wetter scheint gerade nicht zu stören. Aber das macht nichts. Wir verlieren, nur um das nochmal zu sagen, auch jetzt, wo das bei euch relativ normal ist, das Wetter nicht zu kalt, haben wir jeden Tag 0,6% weniger in den Speichern. Seit 1. Februar im Schnitt 0,6% raus. So, jetzt sind wir aktuell heute, per Stand 10. Februar, ne, das ist der letzte Stand, bei 25,x. Das heißt, vom 10. Februar sind es noch 9 oder 10 Tage, die das Gas reicht bis zu den 20%, wenn es so weitergeht. Also ist egal, wie wir es drehen und wenden. Ende März, das ist in 20 Tagen, Ende März haben wir das. Ende März sind wir bei 20%. Das ist also, ich weiß nicht, wie das noch abgewendet werden soll. Ohne irgendwas abzuschalten.
Heute ist 12, 16, 28. Ja. März hat nur 28, also im Februar hat nur
Ist
28
Wurscht,
Tage
jetzt plus
ungefähr.
minus,
Wir
also
sind auf
glaube ich
jeden Fall
18 Tage.
kurz vor der Wahl. Kurz vor dem 8. März ist dann
Eine Woche davor.
Ist die kritische Phase, ja, genau.
Und am 22. März sind nochmal Wahlen, Rheinland-Pfalz.
Okay.
Und da kommen sie gar nicht mehr hin.
Okay.
So. Und das ist immer noch nicht alles. Wenn Sie jetzt die Gasspeicher leer fahren, in der Hoffnung, Sie kommen irgendwie durch die Wahlen durch und die Gasspeicher im einstelligen Prozent liegen, Ende März, dann kann es sein, dass Sie sie zum nächsten Winter gar nicht vollkriegt.
Weil nicht genügend Nachschub kommt bis dahin.
Weil das so nicht, so einfach nicht ist. Und das sagt auch nicht ich, aber das sagt auch wieder der Notfallplan Erdgas für die Bundesrepublik Deutschland vom Bundesminister, steht da drin. Da steht drin, eine Gasmangellage kann bei kälteren Temperaturen im Frühjahr nicht mehr völlig ausgeschlossen werden. Und eine Befüllung, also jetzt, wenn es kritisch ist, ne, wenn der Füllstand kritisch ist, da steht dann unter dem Punkt. Und jetzt kommt's, ne? Und eine Befüllung für den nächsten Winter wird vermutlich herausfordernd. So, die ausreichende Befüllung der deutschen Gasspeicher für den folgenden Winter ist eine Voraussetzung für eine stabile Versorgungssituation. Also das heißt, wenn Sie die Dinger leer machen, kann es sein, dass die Dinger dann die Speicher von April bis Ende Oktober oder bis Oktober eben nicht mehr voll werden. Selbst unter normalen Bedingungen. Jetzt haben wir keine normalen, weil die Gasspeicher sind auch in den deutschen Nachbarländern ziemlich leer. Das heißt, die werden im Sommer alle wie bekloppt Gas kaufen. Gibt's genug Gas? Muss man es auf dem Weltmarkt über höchstbietend kaufen? Wie teuer wird das Gas im Sommer? Weil ganz Europa einen riesen Bedarf haben wird. So, jetzt kann es also sein, dass die Speicherbefüllung im nächsten Herbst ähnlich ist wie dieses Mal, nämlich zu wenig. Und dann kann es sein, dass der Winter wieder ein bisschen kühl ist, wie dieses Jahr. Und im Januar jetzt haben sie sich ja geholfen in Europa. Wir haben das letztes Mal auch gehabt. Die EU hat im Januar die gesamten russischen Flüssiggasproduktionen von Yamal gekauft. Was sie ja nicht mehr, was sie im Januar 27 nicht mehr dürfen. Das heißt, wenn ihr dann im nächsten Jahr wieder das Problem habt, dann dürft ihr es nicht mehr bei den Russen kaufen. Die haben euch im Januar sehr geholfen. Die haben nämlich ihr ganzes Flüssiggas nach Europa geschickt. Also das heißt, wenn Sie jetzt kurzfristig wegen der Angst vor den Wahlen die Gasspeicher leer fahren, kann das im nächsten Winter nochmal wieder lustiger werden.
Ist das echt? Habe ich gerade einen Wachtraum oder erleben wir das wirklich gerade? Ich habe gerade so irgendwie so das Gefühl, wie wenn ich in einem Paralleluniversum sitze, wo Entscheidungsträger an der Macht sind, die alle keine Ahnung und keinen Plan haben. Aber das kann ja eigentlich nicht sein.
Das kann
Oder?
nicht sein.
Oder?
Aber ich kann dir noch mehr sagen, damit du nicht glaubst, dass es so ist. Warum haben wir das Problem? Warum haben wir nur 75% im Speicher gehabt zu Beginn der Heizsaison? Der eine Grund ist, dass die Importeure gar nicht einspeichern wollten, weil es im Sommer zu teuer war. Sie hatten Angst, was wir im Sommer teuer in die Speicher tun, müssen wir im Winter vielleicht mit Verlust verkaufen. Das heißt, sie haben Minimum gespeichert. Minimum legt aber der Staat fest. Es gibt eine Quote, eine Minimalquote. Die war mal 90%, die erreicht werden muss zum Beginn der Sommersaison. Aber dann hatten wir ja noch die Grünen an der Macht, ne? SPD und Grüne. Und die glauben ja an den Klimawandel. Und der Habeck hat ungelogen, an seinem letzten Arbeitstag noch schnell die Richtlinie geändert und gesagt, 75% reicht. Wir haben ja Klimawandel, wird wärmer. So, 75, und die haben zum Beginn der Heizsaison auf den Punkt 75 eingeführt, das, was sie müssen. Aber nicht 1% mehr. Wie gesagt, ihr werdet aber von kompetenten Menschen regiert. Auch die neue Regierung ist hochkompetent, die hat sich nicht wieder zurückgeändert.
Und das ist ja jetzt noch nicht mal alles, nicht mal ansatzweise alles, was da gerade auf uns zuschippert. Ich schiele schon auf das nächste Bild. Da geht es nämlich um eine Raffinerie, die ziemlich wichtig ist eigentlich für den Osten und vor allem für die Hauptstadt, für Berlin und
Ebenso wichtig.
Brandenburg. Ja, überlebenswichtig, ja. Es geht um die Raffinerie Schwedt. Und da gibt es nämlich die nächste Panikmeldung, oder was heißt Panikmeldung, sondern den Einschlag in der Realität, indem man feststellt, dass die Sanktionen letztendlich ja diese Raffinerie ganz besonders treffen. Heißt, In Berlin bilden sich demnächst lange Schlangen an der Tankstelle, wenn man nur noch 10 Liter tanken darf, vielleicht so.
Ja gut, nee, das Problem ist folgendes. Hier sind es die US-Sanktionen. Die USA haben ja irgendwann im Herbst angefangen, die großen russischen Ölkonzerne zu sanktionieren. Und da haben die Deutschen ja ganz schnell hingebettelt und gesagt, bitte, 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 wir haben eine Raffinerie, die managen wir zwar, aber die gehört noch Rosneft. Nimmt die mal von den Sanktionen aus. Haben die USA auch gemacht. Auf ein halbes Jahr befristet. Das läuft aus. Jetzt ist das Problem, dass die Raffinerie Probleme hat, Öl zu kaufen, weil keiner weiß, ob er den morgen noch liefern darf. Sie haben ein Problem mit Versicherungen, sie haben ein Problem mit allem Möglichen, weil sie nicht wissen, ob nicht die US-Sanktionen demnächst in Kraft kommen.
Und damit ein Bumerang werden für alle, die quasi Schwed beliefern wollen, ja.
Dann wäre vorbei. Wenn
Ja.
Schwed unter Sanktionen kommt, kriegt es kein Öl mehr. Wenn Schwed kein Öl kriegt, Schwed versorgt Ostdeutschland mit allem, was es braucht. Öl, Benzin, Erdölprodukte, Diesel, Kerosin, alles. So. Und da sitzen sie jetzt da und betteln bei den Amerikanern, bitte, bitte gebt uns mal Planungssicherheit. Bisher haben die noch nicht groß geäußert.
Meinst du, dass bei der SICO in München da irgendwas entschieden wird? Ist doch
Da wird
jetzt.
nichts entschieden, das wird Trump entscheiden. Aber sie werden sicherlich enorm betteln, aber das tun sie auch so schon. Also das Problem ist, wie gesagt, die US-Sanktionen. Und die Frage ist, wie kompromissbereit Trump ist, weil der hat sich gerade über Merz sehr geärgert, weil Merz ja irgendwie 8 Soldaten nach Grönland geschickt hat. Das war ja unglaublich wichtig.
Bleib mal korrekt, 13. Ist fast das
Oh,
Doppelte.
sorry.
Ist
Oh,
fast das Doppelte, ja?
Röper verbreitet Fake News. So. Hat Trump ja nicht so gut gefallen.
Deswegen sind
Also,
die
es
auch
kann.
nach weniger als 2 Tagen schon wieder abgehauen.
Naja, die sind Freitag angekommen, Samstag, wir wissen noch nicht, wie lange wir bleiben. Dann hat Trump Samstag gesagt, hier, Zölle. Und dann haben sie am Sonntagmorgen gemeldet, wir haben unsere Aufgabe, Mission accomplished, wir fahren nach Hause. Wir sind fertig, wir haben alles gemacht. Wir sind gekommen, Koffer ausgepackt, Kaffee getrunken und fahren wieder.
Kannst du dir alles gar nicht ausdenken.
Das ist unglaublich. Das ist
Das
also.
ist. Das meine ich ja, dass du mich da immer mit diesen realitätsbezogenen Dingen so penetrierst hier.
Ja, also von daher, das ist das nächste Problem. Ob es kommt, wissen wir nicht, aber zumindest in Schwedt beginnen sie Probleme zu bekommen.
Aber Berlin ist das ja gerade recht, weil die wollen ja sowieso den Autoverkehr in Berlin abschaffen. Das muss man vorstellen, dass das überhaupt öffentlich diskutiert wird, für die Hauptstadt eines Landes eine autofreie Stadt. So gut wie
Ja,
autofrei eben mal Krankenwagen und Feuerwehr und die dürfen noch und jeder darf dann 2 Fahrten im Jahr machen oder so.
und kein Streusalz.
Ich hab von Ulf Poschardt heute eine kurze Meldung gehört, der hat dabei im Weltfernsehstudio gesessen und hat diesbezüglich dann vom Leder runtergezogen, so nach dem Motto, er wünscht sich das fast, dass diese abgehobene, vollkommen durchgeknallte, weiße Schickimicki, Intelligenz ja da gewinnt mit diesem Verfahren und dass die dann durch diese Politik so dermaßen gegen die Wand klatschen, dass den Leuten endlich bewusst wird, was für ein abgehobenes, irreales Denken das ist. Und er hat gesagt, wenn du dann Veranstaltungen von solchen Intelligenzbestien besuchst, von diesen ganzen Konglomeraten aus Dummheit, dann sind die weißer wie der Ku Klux Klan, hat er gesagt. Nix Diversity. Da ist kein Latino drin, da ist kein Schwarzer drin. Es ist einfach nur die Schickimicki Latte Macchiato Sölte Maren Schicht in Berlin, die sich da suhlt
Aber
in diesem
Frauenquote.
Gedanken, ja.
Aber Frauenquote.
Was gut?
Frauenquote.
Das sowieso, ne? Also ich habe jetzt gerade nochmal wiederholt, was der Herr Poschert da in einem viel eloquenteren und wirklich zorngeladenen Kommentar abgelassen hat. Und so ist es halt auch, ja. Die sitzen da alle in ihrem Elfenbeintürmen und kriegen von der Realität nicht viel mit und denken, dass ihre Gutmenschenattitüde dem Rest der Welt auch gut stehen würde. Das ist echt eine komplett losgelöste akademische Schicht, die letztendlich
Aber die sind nicht Akademiker, die haben nichts studiert. LGBT oder was haben die studiert?
ja, da gibt es
Genderwissenschaft.
schon viele Ärzte auch, die so drauf sind und Optiker und Hand, was weiß ich. Also Leute, die halt eine Gutmenschenattitüde haben, die in sich selber natürlich auch ein geschlossenes Weltbild haben, die glauben, dass sie mit diesen Gedanken da eben was Gutes tun, mit diesen Handlungen. Ich verstehe ja, dass die so in diesem Feld drin sitzen. Ich habe in einem Vortrag
Darf ich mir noch einen Rum einschenken? Das hält ja kein Mensch aus.
habe dir rein, das kannst du aber auch nicht mit Alkohol ertragen, das sage ich dir. In einem letzten Vortrag habe ich da ein Zitat von einem indischen Astrophysiker gefunden, der ist vor 9 Jahren nach Deutschland gekommen und der hat sozusagen diesen Verfall der letzten 9 Jahre mitgekriegt. Und er hat beschrieben, dass das Land in der Hand ist, also Deutschland in der Hand ist von einem Haufen privilegierter Idioten. Zitat indischer quasi Migrant, ja, also wirklich ein hochgebildeter Mensch und so. Und wenn du das dann als Spiegel vorgehalten bekommst, dass es einfach so eine abgehobene Intelligenzschicht ist, die sich in dem gesamten Staatsapparat breit gemacht hat, ja, der Marsch durch die Institutionen, wir kennen das ja alles, dann siehst du halt auch, wozu das führt, ja. Die Gerichtsurteile, die hier gesprochen werden, da kannst du, das ich bin Gott sei Dank kein Volljurist und ich bin nicht mal ein Teiljurist und kann aber nachvollziehen, dass da einiges schief läuft, ja.
Nein, das geht an die Wand. Ich meine, dieses ganze Energieproblem, das wir gerade besprechen, ist ja hausgemacht. Wie oft habe ich es erklärt? Wir hatten früher mal russisches Gas mit langfristigen Verträgen und dem Weiterverkaufsverbot. So, man konnte damit keine Spekulationen betreiben. Das Gas kam rein und wurde, es war ausreichend da. Die Verträge, die Preise waren stabil und niedrig und es war da. Und dann kam ein Herr Juncker um die Ecke und ein Energiekommissar aus dem Baltikum, einer von diesen drei Zwergstaaten, und sagt, nee, jetzt müssen wir den Gasmarkt reformieren, langfristige Verträge müssen weg, der Markt kann alles besser, wir lassen den Börsenhandel zu. So, da musst du jetzt nicht studiert haben, um zu wissen, wenn ich Spekulationen zulasse, werden die Importeure sofort anfangen, etwas weniger zu importieren, um einen gewissen die Nachfrage zu erhöhen und damit die Preise. Und das ist das, was 2021, auch das haben wir oft genug gehabt, passiert ist. 2021 gab es erstens zu wenig Wind und zweitens galt dann diese Reform vollständig. Und dann hatten wir im Oktober plötzlich Preise 10-mal so hoch wie normal. Und das war, bevor die Russen in die Ukraine gereist sind. So, alles hausgemacht, von hinten bis vorne. Und dann mit den Sanktionen, mit Nord Stream, mit den Pipelines etc. hausgemacht. Und nicht der böse Russe, nein, nein. EU. Und dann solche Leute wie in Berlin, da mit Habeck und Grün und wie die alle heißen. Hausgemacht. Und wie gesagt, die Russen liefern ja über Turkstream. Ungarn hat billige Energie. Weil die kriegt es aus Russland weiterhin. Und im Januar, als die Europäer nichts hatten, haben die Europäer die gesamte russische Energieproduktion erst einmal gekauft. Und die Russen haben geliefert.
Was macht denn
Russland? Wir haben das gar nicht als Waffe eingesetzt. Stell dir vor.
Was machen die Ungarn im Januar dann, jetzt, nächstes Jahr?
Ja, die klagen ja. Die Ungarn dürfen bis Sommer. Das Verbot der EU sagt ab Januar 27 kein LNG mehr aus Russland und ab Sommer kein Pipeline-Gas. Das heißt, die Ungarn hatten Zeit bis Sommer 27, aber sie klagen. Und? Weil das ist ja der nächste Trick. Das hat ja die EU auch durch Beschiss hingekriegt. Normalerweise wäre so ein Verzicht auf Gas eine Sanktion. Ja. So Sanktionen müssen einstimmig beschlossen werden. Die EU-Kommission hat aber gesagt, nee, das ist eine Handelsfrage. Und die kann man, Handelsfragen haben wir in Brüssel ja die Kompetenz bekommen, die entscheiden wir mit einfacher Mehrheit. So, das heißt, da hat die EU-Kommission gemogelt, das Ganze unter Handel verpackt und die Ungarn klagen jetzt dagegen. Also mal sehen, was rauskommt.
Du musst es anders beschreiben, die Frau Esken hat es als einen Kniff bezeichnet. Es ist ein Kniff, es ist nicht mogeln.
Ja, ich hätte Beschiss gesagt, aber egal.
Ja, es trifft vielleicht noch eher, ja.
Ja, beschissener Kniff. Haben wir eine Einigung.
Beschissen für die Ungarn dann eben auch, ja.
Also von daher, alles hausgemacht. Also jetzt nicht drüber nachdenken, wer könnte schuld sein. Es ist hausgemacht. Alles.
Die Gretchenfrage ist ja, ist es bloße Inkompetenz oder purer Vorsatz einfach, ja.
Und es ist sicher Inkompetenz?
Ja, in manchen Stellen schon, aber die haben es auch festgestellt, die Spitze handelt
nicht inkompetent. Nee, größerer Kontext. Jetzt nochmal einen Schritt raus aus der Nummer. Die Amerikaner haben mit Fracking angefangen Ende der Nullerjahre, im großen Stil. Mhm. Seitdem haben die Amerikaner versucht, ihr LNG, ihr Fracking-Gas, weil sie zu viel davon hatten, nach Europa zu verkaufen.
War nicht möglich, weil dreimal zu teuer.
Genau. Wollte niemand haben, weil viel zu teuer. Mhm. So, dann ist das Ukraine-Ding losgegangen, weil auf Druck der Amerikaner die NATO gesagt hat, wir müssen jetzt die Ukraine aufnehmen. Amerikaner, ja. Und dann sind die Nord Streams in die Luft geflogen. Irgendein Herr Hirsch sagte, das waren auch die Amerikaner. Und das Ergebnis ist, die Amerikaner haben das geschafft, was sie 15 Jahre wollten, den europäischen Markt.
Für ihr eigentlich überteuertes LNG, was jetzt das Einzige ist, was gibt. Ne?
So, und nun müssen wir noch wissen, dass in Brüssel die Leute ja im Grunde das machen, was Amerika will. Damit war es sicher Inkompetenz, aber gesteuert aus Washington. All diese Schritte, die Lockerung des Gasmarkts hat doch nur einen Sinn. Die Gaspreise, also die Gasmarktreform von Juncker hatte einen Sinn, Gaspreise in Europa erhöhen. Weil wenn die höher gehen, wird das amerikanische LNG plötzlich konkurrenzfähig.
Und wenn dann das billige russische Gas sowieso wegfällt, erstens durch
Sanktionen. Das wusste ja noch keiner damals,
aber. Erstens ja. Sanktionen, zweitens die Pipeline-Sprengung, dann ist natürlich, das Geschäft geht dann gut auf, ja.
Ja, aber wie gesagt, nochmal, 2019 wusste keiner, dass die irgendwann gesprengt werden. Aber die Gasmarktreform hatte im Effekt nur den Sinn, Gas zu verteuern, damit amerikanisches Energie Chancen bekommt.
Mein Mathelehrer würde jetzt immer drei Buchstaben hinten dran schreiben. QED, ne? Quod erat demonstrandum.
Also von daher, das ist das darum als Antwort auf deine Frage. Das war von Seiten der Europäer sicherlich eine als Inkompetenz, weil sie Leute hinsetzen, die keine Ahnung haben, ne? Kinderbuchautor als Wirtschaftsminister. Aber die kriegen die richtigen Berater und die machen das, was Washington will. Zumindest war das vor Trump so. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Du setzt einen Idioten hin und der kriegt einen Berater, der sagt, mach mal, der Markt kann es besser. Oh ja, habe ich gehört. Markt kann es besser, wir machen eine Reform. So, das Einzige, was der Markt besser kann, war die Öffnung für das LNG aus Ostamerika, war die Idee. Also ein inkompetenter Typ hat das eingetrichtert gekommen, was Washington genutzt hat. In diesem Fall war es ein baltischer Energiekommissar. Und ein Herr Juncker, der ständig besoffen war.
Ich komme immer wieder zu dem Hauptproblem zurück. Dadurch, dass die Medien das nie kritisch aufgreifen, geht der größte Bullshit einfach durch. Egal wie hirnrissig das ist, wie unlogisch, wie nicht wirtschaftlich, wie selbstmörderisch, aber es wird halt einfach gedeckt. Du liest dann 4, 5 Feuilleton-Artikel, ein paar Leitartikel, es gibt noch 3, 4 Sendungen dazu und die schlucken das alle, weil sie alle sagen, das ist super. Erstens.
Der ist ja damit nicht vorbei.
Ja.
Ist ja nicht vorbei. Jetzt haben sie, wie gesagt, die Kernkraftwerke gesprengt. Jedes normale Land mottet seine Kernkraftwerke ein für Notfall. Lässt sie stehen und sagt, wir können sie nochmal hochfahren. So für 10 Jahre werden die erstmal eingemottet. Die Deutschen konnten gar nicht schnell genug abreißen.
Ja,
dann haben sie noch Kohlekraftwerke dicht gemacht, auch moderne, gute Kraftwerke eigentlich. Und sagen, ja, wir brauchen jetzt Gas als Übergangsenergie, weil 45 sind wir ja CO2-frei. So, jetzt betteln sie in Brüssel um die Erlaubnis, da müssen sie in Brüssel fragen, ob sie bei sich bauen dürfen, soweit sind wir inzwischen, um die Erlaubnis, ob sie die Gaskraftwerke bauen können, neu, die sie brauchen. Die gibt's ja nicht. Die haben das, was da war, gesprengt zur Stromerzeugung. Das Neue, was sie brauchen, das fragen sie jetzt, ob sie es bauen dürfen. Und wenn sie es dann bauen dürfen, ist es nach Plan vielleicht 2031 fertig.
Niemals.
So wie die Deutschen bauen, ist das die Frage, ob das klappt. Aber Niemals. Nehmen wir mal an, es klappt.
Also da ist das Plan
feststellungsfähig. Noch nicht fertig. So, jetzt kommt die Frage, wer soll das denn bauen? Weil ein Kraftwerk rechnet sich nicht in 14 Jahren. Aber die wollen ja 2045 energieneutral sein, dann sollen die wieder geschlossen werden.
Also gibt's gar niemanden.
Kein privater Investor, es sei denn, ihr haut Milliarden Steuergelder oben drauf.
Ja.
Und das ist das, was gerade passiert. Und du siehst in den Medien auch keinen, der sagt, hallo? Sondern die sagen, super, Energiewende. Die sind alle gestört.
Ja, welche krasse Erkenntnis, ne?
Ganz was Neues.
Komm, gib's mir. Ich bin da. Ich kann noch mehr vertragen. Ja, ich bin.
Du magst mich jede Woche mehr.
Bin da jetzt gestählt irgendwo nach fast 7 Jahren.
Jetzt kommen wir zum Trinken.
Ich habe jetzt gerade keinen Alk hier.
Nee, der nächste Artikel.
Don't drink and write, genau, ja. Also es geht um den Rüstungsboom, schreibst du da, und der Spiegel erklärt uns da die. Hilf mir, das zu verstehen. Was ist der Rüstungsboom? Was erklärt uns der Spiegel hier gerade, wie das alles
funktioniert? Die Originalüberschrift lautete: Finanzielle Sicherheitslücke, wie Deutschland den Rüstungsboom meistern kann. Da hat ein, der ist wirklich Wirtschaftsprofessor, das ist kein Scheiß. Ich weiß nicht, wo der den Titel her hat, aber wurscht. Der hat also für den Spiegel, der schreibt einmal die Woche einen Artikel. Also Herr Müller ist das. Auf jeden Fall, der hat nur also das Ding geschrieben, hat gesagt, ja, also Deutschland muss sich ja so sehr verschulden für die Rüstung und das ist ja, sie sagen ja manche, das wäre ruinös. Nein, das kann klappen. So. Ja, super. Und dann hat er also erstmal lange erklärt, was alles Probleme sind. So gehe ich alles mit. Was er an Problemen erklärt hat, stimmte alles. Und dann kam er zu seiner Problemlösung. Und da sagte er, ja, er hätte dann, ich lese das bevor, das muss man sich Also er hat dann wirklich geschrieben, er hat dann, sagen wir mal, Bierdeckel genommen und das grob durchgerechnet. Eine Bierdeckelrechnung hätte er gemacht. So, und dann hat er also gesagt, ja, also wie weit müsste die Wirtschaft wachsen, damit die Steuereinnahmen dann das alles dann fressen, dass alles gut geht. Und dann schreibt er noch, ne, das obige Rechnen, also seine ganzen Zahlenspiele, zeigt, dass das Militärbudget doppelt so stark steigt wie die Steuereinnahmen des Bundes. 100 Milliarden mehr laufende Ausgaben stehen am Ende des Jahrzehnts 50 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen gegenüber. Das ist eigentlich schon alles gesagt. Wird nichts. Ja? Was er ja vergisst ist, zu den 100 Milliarden laufende Ausgaben kommen nur 30 Milliarden dazu, die die neuen Kredite kosten. Hat er gar nicht eingerechnet. Egal. So, da
Passt
müsstest
halt
du
nicht auf
eigentlich.
den Bierdeckel, weißt.
Nee, passt nicht drauf. So, genau. Und dann hat er gesagt, so, okay, also jetzt so, das ist, ne, da müsste jetzt jeder normale Mensch sagen, okay, vergiss es, kann nicht klappen. Aber der Mann ist so ein Wirtschaft, so ein Rüstungslobbyist. Wenn du guckst, was der für Artikel schreibt, das ist immer Rüstung ist geil, Wirtschaftsprofessor. Und dann hat er geschrieben, aber jetzt, pass auf, jetzt kriegen wir es hin. Ne? Also kam die Frage von ihm, wie schnell müsste die Wirtschaft nominell wachsen, um diese Lücke zu schließen? Um 5,5% jährlich nach meiner Bierdeckelrechnung. Also rund 2 Prozentpunkte mehr als bislang unterstellt. Unter diesen Bedingungen ließe sich die Verteidigungslücke vollständig schließen. Ist das zu schaffen? Es ist jedenfalls ein anspruchsvolles Ziel. So, und dann erklärte er, dass das anspruchsvolle Ziel aber trotzdem zu erreichen ist, weil jetzt müsste man nur ein bisschen Bürokratie abbauen und ein bisschen länger arbeiten, also Rente noch weiter nach hinten und wie, ne, und so weiter.
Wo holen die diese Leute her?
Also,
Gibt es da eine
ich hab
Anstalt,
irgendwie.
wo die gezüchtet werden, oder was haben die im
Ich habe keine
Schädel? Das
Ahnung.
ist so.
Ich möchte wissen, was in seinem Bier drin war. Der muss das ja in der Kneipe gemacht haben mit einem Bierdeckel von. Ne, und was war in dem Bier drin? Verdammt nochmal. So ein Bier kriege ich hier nicht. Und selbst wenn ich so ein Bier kriegen würde, die Mengen bei mir reinpassen würden, dass ich auf solche Ideen komme, dann würde ich da am nächsten Morgen, wenn ich nüchtern bin, den Scheiß nicht runterschreiben, den ich mir da zusammen fantasiert hatte in der Kneipe. Also, es ist völlig irre. Und das, ja, also, das wird schon. Sagt sein Biertel. Und sowas veröffentlicht der Spiegel mit dem Hinweis, hier schreibt ein Wirtschaftsprofessor.
Das ist der Cousin vom Fratscher.
Ja, genau, das sind alles die gleichen. Ja, das war
Der
diesmal
trifft
Herr
auch
Müller.
seit Jahren, trifft er regelmäßig um einen Kilometer vorbei mit seinen Vorhersagen.
Ja, aber Fratscher
Und
wird immer noch genommen. Warum? Weil Fratscher ist SPD.
ja.
Also Fratscher ist ein SPD-Heini. Wenn die SPD ihre Thesen durchdrücken will, dann darf Fratscher in die Medien. Alles, was die SPD will, was niemals funktioniert, der Fratscher erklärt, warum es doch geht.
Es gibt ein paar so Fernsehfiguren, die immer als vermeintliche Experten auftreten. Das System so in sich.
Also wirklich, ich habe den Artikel gelesen, ich hab es nicht glauben können, was der schreibt.
Und wir rechnen dir das hoch
Alles, er hat die
an.
Probleme korrekt dargestellt, festgestellt, geht nicht. Und dann hat
Thomas.
er gesagt, mein Bierdeckel und die 15 Liter, die ich von meinem Schirmwirt intravenös eingeflößt bekommen habe, sagen, es geht. Wirtschaftswachstum 5,5%. Kommt schon. Wir haben seit 7 Jahren Rezession. Macht nichts. Jetzt haben wir morgen 5,5. Wird schon.
Nochmal kurz Lob und Anerkennung aussprechen, dass du dir diese körperliche Pein antust, diese Artikel zu lesen und es dann auch noch zu deuten weißt. Also hiermit erteile ich dir den Orden, such dir einen Titel aus dafür, ja, du kannst ihn dir ans Revers heften, für unglaubliche Tapferkeit vor dem Feind.
Ja, aber da kriegst du den dann auch ein. Du musst es ja immer anhören von mir.
Stimmt, also dann, ja, okay, dann stehe ich jetzt hier auch mit stolz geschwellter Brust. Und sage, lasst uns das irgendwie nicht nur ironisch kommentieren, sondern auch wirklich so versuchen einzuordnen. Vor allem, es geht ja
Die
weiter.
schreiben dir ernsthaft, das geht
Ja.
doch gar nicht. Keine.
Ja, irgendwie musst du diese paar Seiten, die der Spiegel noch hat, er ist ja ziemlich dünn geworden im Vergleich zu vor vielen Jahren, musst du ja irgendwas reinschreiben. Du musst ja das
Ja, aber
Klientel auch irgendwie dann noch füttern. Diejenigen,
aber
die das immer noch sich reinziehen, wie so ein Junkie den Schuss.
weißt du, welches Wort in diesem Artikel völlig fehlte?
Was denn?
Energiepreise. Ein bisschen Bürokratieabbau, längere Lebensarbeitszeit. Dann klappt das.
Genau, der
Das wird so
Fliesenleger.
richtig gut klappen.
Der
Vor allem, wenn wir
Fliesen.
zwischen die Wirtschaft für einen Monat abschalten müssen, weil das Gas alle ist.
Und der Fliesenleger soll bis 72 die Kacheln randengeln, ja.
Ja, aber es muss ja nicht viel arbeiten, weil die Fabriken sind ja aus, ist ja kein Gas da. Das ist also völlig irre. Es wäre so einfach, besorgt wieder billige Energie. Ja, machen wir ja, wir holen ja mehr Windräder, das wird dann billiger. Seit 20 Jahren stellen sie Dinge auf, Strom wird nur teurer, aber die Alternativen sind billiger. Das kannst du dir nicht ausdenken, aber das, und die Leute, die lesen den Scheiß.
Ach Thomas, das ist ja aber nur eine Übergangstechnologie, wie unser Kanzler gesagt hat.
Nein, Gas ist Übergangs,
Wind nicht. Nein, doch, doch. Er hat tatsächlich in einem Interview gesagt, dass natürlich auch Windenergie längerfristig gedacht nur eine Übergangstechnologie ist.
Und was kommt dann?
Ja, Atomwissenschaft, die ganz große Kernfusion, wo wir dran arbeiten. Das wird ja dann.
Womit arbeitet ihr? Ihr habt doch gar kein Atom mehr.
Das wird ja gerade entwickelt. Also
von wem? Von den 200 Gender-Professoren?
Von ihr habt Fusions, doch gar keine Atomstühle. Fusionsreaktoren gibt es in Deutschland 2 Stück, die auch technisch ziemlich weit fortgeschritten sind. Da wird dieses Jahr einer in ein Stadium eintreten, wo dann wahrscheinlich auch zum ersten Mal eine Plussumme rauskommt. Natürlich erst im Versuchsverfahren. Ich habe neulich einen interessanten Kernphysiker dazu gehört. Und das sieht so aus, als wenn da in den nächsten 10, 15 Jahren wirklich Kernfusion als Alternative wäre. Und die brauchen Deuterium, was letztendlich auf der ganzen Welt in Form von Wasser irgendwie gebunden vorkommt. Und das Abfallprodukt davon ist Helium. Also sprich, keine radioaktiven Abfälle, unendlich großer Vorrat, man braucht da auch kein Uran mehr. Die Forschungen diesbezüglich sind da sehr vielversprechend und geht auch weit. Und ich glaube.
Ja, also das heißt, sie entwickeln das Ding in 20, eher 30 Jahren, dann bauen sie das Ding 15 Jahre. Also 2065 haben wir den ersten.
Nee. Wir reden hier von Mitte, Ende der 30er Jahre, dass die Dinger.
Komm, träum weiter.
Nein. Ich kann dir den Link mal schicken. Hör dir den Mann mal an. Das war kein doofer Mensch. Das war ein Kernphysiker, der in dieser Technik mit drin ist. Ob Deutschland natürlich das letztendlich dann auf die Kette bringen wird, das ist wieder was anderes. Aber weltweit sind diese Forschungen, war echt überrascht. Ich habe gedacht, echt? Ich dachte, Kernfusion in 100 Jahren erst oder so. Nee, die sind da schon einiges weiter. Aber für uns in Deutschland natürlich bringt das erstmal gar nichts. Ne? Das ist, bis das dann auf die Kette kommt. Selbst wenn jetzt alle Kräfte an einem Strang ziehen würden und diese Technik priorisiert ganz nach vorne pushen wollen, mit viel Aufwand und Personal und allem, selbst dann wird uns das ja nicht erlaubt. Verstehst du?
Robert, selbst wenn wir ganz optimistisch sind, und dann Herr Professor hat recht, der Kernphysiker, in 15 Jahren ist es entwickelt. Dann müssen die den scheiß Reaktor noch 10 Jahre bauen, ist trotzdem 2050.
Nein, wir sind dann schon in einem funktionsfähigen Reaktorstadium. Das ist nicht, wir sind viel weiter. Das ist
Träumerei. Die Technik ist noch nicht mal im Experiment, funktioniert nicht im Experiment, aber in 15 Jahren haben sie einen Reaktor stehen.
Und da bin ich selber überrascht gewesen, dass wir doch da schon viel, viel weiter sind. Ja, ich suche dir das raus, das ist ein Viertelstunde Interview. Raus,
selbst wenn sie das scheiß Reaktor bauen, dauert 10 Jahre. In Deutschland wahrscheinlich 20. Ihr könnt ja nicht mal Hauptbahnhöfe bauen.
Nein, sorry. Auch da ist es nicht so, wie du denkst, dass das diese riesengroßen Kraftwerke sind, sondern die sind anders. Die Technik ist eine andere. Ich glaube ja nicht, dass das so relativ schnell kommt. Du meinst,
die Technik ist einfacher als ein Bahnhof?
Die Technik ist einfacher wie ein Kernkraftwerk.
Nein, aber ein bisschen mehr wie ein Bahnhof. Flughäfen und Opernhäuser.
Ja, da muss ich dir jetzt leider recht geben, wenn ich jetzt den S-Bahn-Tunnel in München anschaue. Da sind wir jetzt bei wahrscheinlich 11 Milliarden für 2 so Tunnelröhren. Fertigstellung 37 wahrscheinlich. 35, 37, so irgendwo, und die bauen schon seit.
Können wir ans Ende direkt den Reaktor stellen, dann passt das schon. Das ist alles Fantasie.
Ja.
Das ist doch alles Fantasie.
Ich wollte nur sagen, dass Merz eben diese Idee vielleicht aufgeschnappt hat und hat tatsächlich irgendwo gesagt, ja, Windkraft ist nur Übergangstechnologie, und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir diese 34.000 plus X Windkraftanlagen, die wir dann irgendwann mal haben, ja dann auch wieder rückbauen müssen, und es gibt keine Technik, die diesen Dingern da irgendwie beikommt. Das ist Sondermüll.
Recycle geht auch nicht.
Das geht nicht. Die Rotoren lassen sich nicht recyceln. Die Betonfundamente, die da drin sind, das ist ungefähr so wie in der Elbe oben diese alten Flakbunker, die da seit 80 Jahren rumstehen. Da geht auch keiner ran, weil du da Trillionen Jahre brauchst, um das abzunagen. Also das ist so eine Luftblase, die irgendwo
an einer. Deutschland hat nur Übergangsenergien. Mhm. Na, das ist doch schön. Ihr werdet gut reagieren. Der Übergang läuft bei euch ständig. Ist Irrsinn. Und mir tut, wie gesagt, ich muss immer wieder sagen, mir tun ja alle unsere Zuschauer und die Menschen leid, die darunter leiden müssen. Aber da ist ja irgendeine Mehrheit bei euch, die den Scheiß wirklich glaubt.
Noch ist es so. Und bis meine Mehrheit vom Gegenteil überzeugt ist, da geht es nochmal den Vektor in eine andere Richtung. Ich weiß. Aber lass uns den
Die Russen haben übrigens bei der Atomkraft, die gelten ja als führend, sind ja auch der größte, Rosatom ist ja der größte Produzent von Atomkraftwerken weltweit. Mhm. Keiner baut so viele. Sehr modern, alles sehr gut. Die sind jetzt soweit, die haben ja schon Reaktoren jetzt, die mit Atommüll laufen. Das heißt, die kriegen das Endlagerproblem gerade gelöst, die Russen.
Ist das einer dieser Salzreaktoren?
Ich bin da jetzt nicht drin, ich müsste mich einlesen, aber die haben die Dinger, die sind schon dabei, und das wird dann die Halbwerkszeiten, also das Endlagerproblem von paar tausend oder 10.000 Jahren auf 200
Jahre. 300 Jahre ungefähr dann nur noch, ja.
Ja. Also auch das so, also, aber Deutschland will ja nicht. Deutschland hat ja alle gesprengt und baut jetzt irgendwas anderes.
Ja, wenn die Merkel dann Bundespräsidentin wird, dann wird sich das ändern, ja. Das ist eine Schlagzeile, die mir vorhin auf die Hornhaut gefallen ist, hier auf die Netzhaut, wo ich gedacht habe, ist denn jetzt schon 1. April? Ist das Fasching? Ist das eine Faschingsnachricht oder was? Wenn man den Merz ärgern möchte, ja, weil man damit, die Grünen und die Linken würden das vielleicht sogar unterstützen, um den Merz nachträglich eins reinzudrücken. Also, ja, wollen wir wetten? Wollen wir eine symbolische Wette abschließen? Ich sage dir, dass die das wirklich vorhaben. Ob sie es wird, was anderes. Aber Merkel wird als Kandidatin aufgestellt werden, glaube ich.
Da muss die mitmachen. Ich glaube nicht, dass sie es will.
Die war doch neulich erst wieder beim CDU-Parteitag dabei und hat gezeigt.
Die kommt jetzt hin.
Kommt. Ah, okay.
Der steht an der Parteitag. Ja, das findet Merz nicht gut. Ja, sie mag Merz nicht, sie ärgert ihn, aber dass sie jetzt nochmal Präsidentin wird, ich glaube, die hat keinen Bock mehr. Also, die ist ja auch ein Machtmensch. Also, grüß August Merkel, glaube ich nicht.
Ja, du kannst ja da noch mehr Strippen ziehen wie im Hintergrund, weißt du so. Baerbock möchte jetzt auch Generalsekretärin bei der UNO werden. Ja, das ist ja auch gerade diese Woche so durchgegangen. Hat die tatsächlich vor dem EU-Parlament, in the best English of the world, hat sie gesprochen, dass das jetzt Zeit wäre, dass da eine Frau endlich mal ans Ruder kommt, weil wenn es Frauen machen, dann geht's richtig. Und auch Chancen, dass das passiert. Eigentlich gibt es Leute, die das auch befürworten würden, weil dann wird es.
Da bin ich sehr gespannt, ob der globale Süden aktuell jemand aus dem Westen da reinlässt.
Aber jetzt stell dir doch das mal vor. Merkel wird Präsidentin in Deutschland, Bundespräsidentin, die Baerbock wird UNO-Generalsekretärin mit Uschi von der Leyen.
Strack-Zimmermann, Bundeskanzlerin.
Oh, das könnte man noch weiterspinnen, das Ganze, ja. Ich glaube, dann wird uns die Welt den Krieg erklären.
Braucht nicht, der macht ihr euch so schnell selber kaputt. Da braucht keiner mehr kommen.
Es ist alles vorstellbar hier, wirklich.
Kennst du Lisa Eckert, ich finde die sehr gut.
Lisa Eckert? Die österreichische Kabarettistin, die super
Schlanke.
Das ist ein ganz scharfes Schwert, ja. Mhm.
Die ist super gut. Die hat neulich so schön gesagt, wir müssen vor den Russen gar keine Angst haben. Die kommen so bis Tschechien, dann gucken sie über die Grenze und sagen, halt! ab hier müssen wir investieren. Mhm. Dann wird's teuer.
Die ist sehr scharfsinnig, intellektuell und hat auch die heilige Wut so ein bisschen, glaube ich.
Ja. Sie provoziert hervorragend, ich finde sie sehr gut.
Ja, großartig. Braucht es mehr von denen, ja. Sie hat mir mit ihren Klamotten ein bisschen zu viel sexuellen Fetisch, dass sie da auf die Bühne trägt, da bin ich ein bisschen...
Lass sie machen, ist ihr Stil.
Du. Ja, ist ihr Stil, damit kannst du natürlich auch Leute ziehen, aber das Wort, also mir wäre es lieber, wenn die am Klavier wie Hagen Räther sitzt und da so ihre Sachen macht, wenn die da so mit so einem Lack und Hack- und Leberteil auf der Bühne steht, da bin ich irgendwie ein bisschen getriggert, ich weiß nicht.
Ja, du dann...
Ich bin konservativ. Lass mich doch konservativ sein, oder?
Sei doch konservativ.
Ja, eben, steh dazu.
Dann hast du aber, jetzt gleiten wir ab, komm, schnell Themenwechsel.
Merkst du was, wie ich versuche, die Themen irgendwie immer aufs harmlose Gleis zu schieben, weil es mir wehtut im Kopf. Okay, zieh mal das Ganze auf, den Schmerz jetzt Deutschland betrachtet, gehen wir global oder zumindest mal EU-mäßig, weil da gibt es nämlich auch Meldungen. Ich drücke auf den Knopf und es passiert nichts. So, jetzt, ja. Macron geht mit einem großen Interview in die Offensive. Also, er hat Interviews gegeben, große Zeitungen wurden geladen und er möchte hier die Rolle des Le Petit Roi, des kleinen König, möchte er ablegen und möchte sagen, ich bin der Herrscher von Europa. Oder jetzt wird es lächerlich.
Big King, ja.
Was ist seine Intention? Ich meine, Macron ist doch eigentlich auch schon auf dem Abstellgleis, oder? Der ist doch jetzt schon angezählt und fast draußen.
Ja, egal, aber der hat also, was er danach machen will, weiß ich auch nicht, aber wir hatten es ja nur oft genug, die EU ist kopflos. Die EU hat ihren, also alle in der EU, die ganze Führungselite, die da rumlaufen hat, waren 80 Jahre lang gewöhnt, USA, Befehl, wir folgen. Und geht das nicht mehr. Mit Trump ist nicht mehr so gut. Das heißt, die EU sitzt jetzt da und weiß nicht, was sie machen soll. Also die USA sind als Partner weg, sind sogar zum Gegner geworden. Jetzt haben sie sich ja mit Russland und China zerstritten. Die Weltordnung fällt auseinander. Die EU muss sich fragen, können wir alleine bestehen als Europa oder müssen wir uns an irgendwen hängen oder gehen wir unter? Zwischen den großen drei Blöcken. So, all diese Fragen haben sie. Und da gibt es natürlich auch Detailfragen. Jetzt noch die Fragen, wie geht es mit Russland und Ukraine weiter? Was machen wir jetzt da? Und so weiter. Das heißt, die sind jetzt komplett kopflos. Sie müssen sich, sie brauchen eine neue Strategie, die haben sie nicht. Und nun ist, geht es ja auch um die Frage, mit Russland verhandeln oder nicht. Da gibt es ja die Hardcore-Leute, die sagen, nein, das ist auf Schlachtfeld gewinnen. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, schon, das ist eigentlich verloren. Macron gehört wohl dazu im Augenblick wieder. Der wechselt seine Meinung ja auch alle drei Wochen. Der sagt, sagt jetzt, man muss mit Russland reden. Und nun ist das Problem. Also was tun? Das heißt, Macron hat jetzt versucht, sich quasi zu positionieren als der Führer von Europa, der stark die Führung übernimmt. Und darum hat er eingeladen, die großen europäischen Zeitungen aus allen, also aus großen Ländern zum Interview. Und das ist ein großes Interview und in Deutschland hat sie Süddeutsche veröffentlicht. Und das war wirklich interessant. Also wie gesagt, die EU weiß nicht, was er will. Er will gerne die Führung übernehmen, aber natürlich nicht selbstlos. Er hat zum Beispiel immer wieder dafür getrommelt in dem Interview, ja, also nur gemeinsam sind wir stark und gemeinsam, das ist dann auch irgendwie, ne, was ich, guck mal, wie toll das funktioniert hat bei Covid, da waren wir stark, haben uns zusammengeschlossen, haben 57 Milliarden Euro Kredit aufgenommen für die Wirtschaft. Das war in seinen Augen ein Erfolgsmodell. Und weil das so gut funktioniert hat, schlägt er jetzt eben vor, ja, wir müssen das noch mehr machen, gemeinsame Schulden für die Rüstung und so weiter und so fort. Also da will er erstmal seinen französischen Staatshaushalt retten, weil er ist ja pleite. Mhm. Frankreich ist pleite. Frankreich hat Kennzahlen wie Griechenland zur Zeit der Finanzkrise.
Aber keine Rettung in Sicht, ne?
Ja, die kann keiner retten. Aber darum ist, wir haben ja die EU. Jetzt sagt Macron, ja, wir müssen alle einig sein und dazu gehören natürlich gemeinsame Schulden, wir müssen an einem Strang ziehen und so, auch finanziell. Und dann sagt er, es gab dann eben den Grönland-Moment, wo wir verstanden haben, jawohl, die Amerikaner sind dann jetzt nicht mehr unsere Freunde. Und und wie gesagt, wenn wir jetzt nicht schnell was ändern, hat er wirklich gesagt, heißt auch die Überschrift in der Süddeutschen, ne, wenn wir jetzt nicht tun, ist Europa in 5 Jahren weggefegt. Mhm. Gehe ich mit, hat er recht. Nur seine Vorschläge sind etwas merkwürdig. Also gut, wie gesagt, er will also, im Grunde ist der Kern seines Themas ist, wir müssen in Europa zusammenrücken, gemeinsame Schulden machen und auch, ne, das sagt er auch noch, weil es ist ja kein Geld da, die ganzen Ausgabenprogramme hier, Wirtschaft, Rüstung und so weiter, da hat er gesagt, ja, wir müssen auch die Ersparnisse der Bürger mobilisieren.
Das ist aber nett umschrieben für Diebstahl. Ja. Wir klauen euch euer Geld und wir mobilisieren
Ja, aber der Witz ist, dass das gibt's schon. Und zwar gab es ja 2023, da hat ja Draghi im Auftrag von von der Leyen sein Strategiepapier für die EU geschrieben. Da stand das alles drin. Die EU soll jetzt die Herrschaft über die Rüstung übernehmen. Das war von der Leyen war eine Auftragsarbeit. Draghi hat sie geschrieben. Und auf diesem Bericht begründet von der Leyen, warum sie jetzt die EU das Thema Rüstung übernehmen will, führend und so weiter. Und da stand auch drin, genau da stand das auch schon drin, dass es eine Spar- und Investitionsunion geben müsse. Also man müsse die Menschen dazu motivieren, in die Rüstung zu investieren, ihre Sparnisse. Also das umleiten, möglichst freiwillig und wenn nicht, vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber ist auch keine neue Idee. Ist auch keine neue Idee. Und Macron geht jetzt eben darauf zurück und sagt, ja, also hat sich auf den Draghi-Plan berufen. Wir brauchen jetzt irgendwie 800 Milliarden pro Jahr und dann muss irgendwo herkommen. Gemeinsame Schulden und dann die Ersparnisse der Bürger. Das war seine Europa-Rede. Und jetzt können wir direkt zum nächsten Artikel springen, weil das habe ich extra behandelt. Da ging es nämlich auch um die Frage in Russland. Er hat also in den letzten Fragen zum Interview, da ging es auch noch um Russland, so was sie jetzt da machen. Und das ist, daran sieht man schon mal erstmal, ne, wie gut das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland noch ist. Frankreich will gemeinsame Schulden, weil Frankreich pleite ist. Deutschland will sie nicht, weil Deutschland noch nicht pleite ist. Und nun hat Macron, und das ist ja spannend, nun hat Macron auch noch ja letzte Woche seinen engsten Berater nach Moskau geschickt. Zum Aufbau von technischen Kontakten.
Was heißt technischer Kontakt?
was weiß ich, dass sie wieder miteinander reden. Macrons Berater hat zusammengesessen mit Putins Berater. Bei dem Gespräch hätte ich gern zugehört, aber egal. Und jetzt erinnern wir uns, letzte Woche war Merz in Saudi-Arabien. Und da hat er sowas gesagt wie, ja, also Verhandlungen mit Russland, ja, nee, also bestenfalls zusammen der EU und überhaupt eigentlich nicht. Was hat er genau gesagt? Das war nämlich die Reaktion auf Macrons Reise. Merz hat gesagt, also einzelne Verhandlungen, also eine so eigene Wege ist doof, das müssen wir alles im Rahmen der EU machen. Weil wir haben ja gesehen, wie das bei Orban war, der ist nach Moskau geflogen und danach hat Russland die Ukraine bombardiert. Ganz schlimm, bringt nichts, solche Einzelaktionen. Er hätte auch Macron sagen können. Er wollte jetzt den Streit nicht öffentlich machen. Aber es ist klar, dass er nicht Orbans Reise von vor anderthalb Jahren gemeint hat, sondern Macron. Das war ein Stich nach Frankreich. Wenn wir das alles zusammen sehen, da ist jetzt nichts mehr Gemeinsames. Der Macron will reden mit Russland, begründet das jetzt aktuell damit, dass eben der Krieg letztendlich nicht mehr durchzuhalten ist. Zumal ohne die USA. Die USA wollen nicht mehr mitmachen. Also da hat er so einen Anflug von Realismus. Aber er will ja auch andererseits immer noch eine Koalition der willigen Truppen in die Ukraine schicken. Und darum wäre ich wirklich neugierig gewesen, zu hören, wie das Gespräch in Moskau gewesen ist. Ich glaube nicht, dass das allzu nett war, weil wenn da einer kommt und sagt, wir wollen über Frieden reden und die Russen sagen, ja, das hört man als erstes mit dem Schwachsinn auf, Truppen zu schicken und der sagt, nee, das ist eine gute Idee, dann war das kein langes Gespräch. Ich habe keine Ahnung. Aber der Punkt ist, wir haben da völlig gegensätzliche Meinungen und die EU weiß auch nicht, was sie will. Macron hat also in seinem Interview dann nochmal ganz klar gesagt, er will eben mit Putin reden, das müsste jetzt sein. Und da kam auch durch, dass er die Führungsrolle will in der EU. Weil er hat dann einen schönen Satz gesagt, wir haben die Diskussionskanäle mit Russland auf einer technischen Ebene wiederhergestellt. Und ich wünsche mir, dass dies anschließend mit meinen europäischen Partnern geteilt wird und dass wir einen gut organisierten europäischen Ansatz haben. Es darf nicht so viele Gesprächspartner geben, sondern es muss ein Mandat geben, eine einfache Vertretung. Also er hat schon ganz klar gesagt, wie ich mache hier gerade, ne, und ich will es dann sein. So, nun will der Merz, wie gesagt, am liebsten gar nicht reden. Und in der EU sind jetzt ganz viele verschiedene Stimmen. Die einen sagen, ja, wir müssen mit Russland reden, die anderen wollen das nicht so gern. Und die EU-Kommission hat dann dazu am 6. Februar erklärt, also es gibt noch keine gemeinsame Position der EU-Länder, aber wir beobachten die Veränderungen in den Positionen einzelner Länder. Also sprich, da ändert sich gerade was. Wie gesagt, die EU weiß nicht, was sie will. Wir werden die weitere Entwicklung abwarten und sehen, ob die Mehrheit der EU-Länder für die Aufnahme der Kontakte mit Russland ist. Also das unterstützt. Also ob es überhaupt Gespräche gibt, weiß noch kein Mensch. Aber Kallas, die superschlaue Frau, die hat sich schon hingestellt und gesagt, ja, also wenn es dann Gespräche gibt, dann muss ja die EU das machen. Und ich bin die Außenministerin der EU. Hey, Kallas macht die Verhandlung mit Moskau. Das wird lustig. Hast du nicht mitgekriegt, was sie jetzt gerade gesagt hat? Sie hat jetzt schon mal gesagt, sie arbeitet gerade Forderungen an Russland aus. Die will sie nämlich vorstellen. Und da wurde sie gefragt, was denn? Ja, sagt sie, also Begrenzung der russischen Streitkräfte, Begrenzung des russischen Militärbudgets, Begrenzung der russischen Atomwaffen.
Hat sie sich ausgedacht.
Jetzt sagt sie, das muss Russland alles leisten für einen Frieden in der Ukraine. Das meint ihr ernst?
Ja, das war mir klar. Ich frage mich ob das selber irgendwie entstanden ist oder ob man ihr das zugetragen hat.
Ich glaube, so doof kann nur die sein. Weil wer die Geschichte kennt, wenn es solche Verhandlungen gibt, dann ist man beidseitig. Die Amerikaner, und wenn es früher Abrüstungsverhandlungen gab, haben beide Seiten natürlich, die Kallas sitzt da mit einer EU, die sich deindustrialisiert, überschuldet ist, kein Gas hat, nicht weiß, wie sie durch die Wirtschaft kommen soll. Nichts. So, aber wir stellen Forderungen, wir stellen Forderungen. Das ist so. Kennst du Monty Python? Die Szene, der Ritter mit der Kokosnuss, wo die beiden sich dann Duelle im Wald liefern?
Ah, und dann nur noch der Rumpf dasteht.
Und der hat Arme ab, Beine ab, gesagt, unentschieden, unentschieden.
Einigen wir uns auf unentschieden.
Also das ist Kallas. Also völlig irre. Wie gesagt, und dann gibt es eben noch andere Stimmen, auch bei den Balten und so, da gibt es auch einige, die sagen, ja, Verhandlungen wären gut, aber eben europäisch. Und dann im Grunde müsste man dann eben tatsächlich doch jemanden delegieren, also am besten jemand aus einem großen EU-Staat, weil nur die haben die Autorität. Ne, Orban, der wirklich was erreichen könnte, in Moskau, der darf es nicht sein. Und das wird daraus hinauslaufen, irgendwo zwischen Streit zwischen Merz, Meloni und Macron, vermute ich mal. So, Macron positioniert sich gerade. Und dann kommt Carlos noch mal hin. Ich will, sagt sie dann noch immer. Das wird wahrscheinlich keiner ernst nehmen, aber ist egal, die wird doch rumhüpfen.
Ich staune immer, mit welcher Detailgenauigkeit du dir diese einzelnen Sachen merken und erklären kannst. Mir reicht damit die Schlagzeile so und so und so und dann habe ich eigentlich das meiste verstanden von dem Thema und
Ja, scheint mir so. Die Details sind's.
ja, das ist das. Deswegen quatscht ja du auch so viel und ich stelle nur die dummen Fragen.
Na gut, wir machen ja auch die Themen, wo ich mich
Ja.
auskenne.
Erstaunlich, wirklich. Also die Detaildichte ist es halt immer die mich immer wieder überrascht, ja. Aber
Also wie
hast
gesagt, das heißt, zusammengefasst, die EU ist kopflos, sie weiß nicht, was sie will. Wir sehen einen Streit in der EU bei ganz vielen Themen. Also wie die ohne den Druck von den Amerikanern zusammenhalten, weiß ich nicht. Also denken wir an die völlig offen ausgetragenen, auf Twitter ausgetragenen Streits zwischen Ungarn und Polen, Außenminister und so weiter. Denk jetzt wieder, sieht dir den Streit um die Verhandlungen an, sieht dir den Streit um die 90 Milliarden an, Kredit für die Ukraine. Ja, wo jetzt haben sie wissen noch gar nicht genau, wo sie das Geld hernehmen sollen, aber die fangen schon an, sich zu streiten, wer es kriegt. Und zwar wieder Merz und Macron. Wer kriegt denn die Kohle für die Waffen? Also es ist nur noch Streit, keiner weiß in welche Richtung. Und die EU weiß gar nicht, was sie. Die sagt, ja, wir sehen Veränderungen bei den Mitgliedstaaten, wir wissen auch nicht, wo es geht. Das wird eine Power. Die werden auch international so richtig ernst genommen außerhalb der EU. Also so. Gerade die Kallas, die hat sich ja mit den Aussagen wieder qualifiziert für wichtige Gespräche in China oder so.
Wobei
Und ich bin.
die Dinge, die dann passieren, wenn solche Personen irgendwo im Ausland abgeholt werden am Flugzeug oder wie sie empfangen werden oder nicht empfangen werden, das sagt natürlich dann schon einiges aus, ja. Wir haben es ja
Der Kallas
erlebt.
durfte ja noch immer nicht zu Rubio.
Ja, die war aber schon da, gell? Die war schon drüben und er ist dann
Ja, die
irgendwie.
Termine abgesagt. Der hat, ich glaube, das wurde auch nochmal inzwischen bestätigt. Also der hat nicht vor, mit ihr zu reden. Die ist zu doof. Es bringt
Kommt die
nichts.
nach
Was will die
München?
denn sprechen?
Wird die in
Hm?
München, wird die in München aufschlagen als
Gehe ich von
Chefdiplomatin?
aus, dass die da rumläuft. Weiß ich nicht.
Siko.
Also ich stelle mir, ich versuche vorzustellen, wie die Russen sich aus der Nummer rauswählen. Weil wenn wirklich die EU-Kanner schicken würde, ich meine, das wird sie nicht machen. Alle wissen, dass die doof, dumm ist wie Brot. Aber ich stelle mir vor, also der Lavrov hat ja immer wieder Andeutungen gemacht. Und ich war ja nun beim Außenministerium, war ich ja auch ein paar Mal da und habe so, ne, so gemütlich gesprochen mit denen. Es gibt ja das berühmte Foto, was uns der Westen vorwirft, wo es das Foto gibt, Alina und ich, Alina Lipp und ich mit Lavrov. War so ein Empfang im Außenministerium, da waren wir eingeladen, egal. Und da stand er rum und wir haben uns da zugestellt, ein bisschen gequatscht und noch ein Foto gemacht. Und dann guckt er, und als wir da ankamen und kurz geredet haben, guckt er sie an. Aber sie sind nicht Frau Baerbock, oder? Also alles ist irgendwie, die lachen sich in dem Außenministerium immer noch komplett über Baerbock und über Liz Truss. Beide strohdoof. Und jetzt kommt die Kallas.
Never change a running system.
Ja, aber das ist also die Kallas, die Liz Truss las ja bei Lavrov am Tisch und das haben nicht die Russen gepetzt, die halten ja mal den Mund. Das hat dann der britische Botschafter hinterher erzählt, der saß dabei. Und die hat also dann sagte, ne, wir haben über die Ukraine diskutiert, dann ging die Frage eben ja nicht. Also der Lavrov sagte, ja gut, wir können jetzt über das diskutieren, aber dass Rostow jetzt russisches Territorium ist, da sind wir uns schon einig. Das werden wir nie anerkennen. Rostow ist Russland. Das ist nicht, wann die Ukraine. Die ist so blöde, die fährt zum Gespräch über Gebiete und hat nicht mehr auf Landkarte geguckt vorher.
Nee, ist ein
Solche
großes
Leute
Gebiet.
schicken.
Ist ein großes Gebiet. Es
Ja,
klingt
mit
alles
den. Ja,
russisch
gut.
in unseren Ohren. Also das muss dir
Ja,
nachgehen lassen.
dann setzt da jemand hin, der Ahnung hat, aber nicht, wenn du keine Ahnung hast, fahr nicht hin. Also, darum, die Kallas, also die ist toll. Aber die Russen sind ganz begeistert von ihr. Das ist so, Baerbock ist so ruhig geworden in der UNO und Liz Truss ist weg. Oh, Baerbock, wir haben noch Liz, hier Kallas.
Und ich glaube, dass da bestimmt wieder Nachschub kommt, wenn diese Personen dann abtreten in ihrer politischen Tätigkeit, dass dann danach wieder Leute aufschlagen, die uns auch wieder etwas verwundern, sagen wir es mal so, ja.
Ja.
Irgendwer muss das ja machen, diesen Job, gell? Aber lass uns mal in das Thema Ukraine reinschauen. Da gab es vor kurzem eine Meldung, dass ein Anschlag stattgefunden hat. Und zwar ist ein russischer General Opfer geworden von einem Überfall. Der wurde angeschossen, dreimal in den Rücken geschossen, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Wie geht es diesem Menschen? Ist der außer Gefahr oder schwebt er noch in Lebensgefahr?
gibt meines Wissens keine eindeutigen Meldungen. Da scheint man, also Lebensgefahr wohl halbwegs vorbei. Also er ist am Krankenhaus. Mhm.
So wie Robert Fizzo damals, ne? Der auch.
Dann hätte er mehr Glück. Eine Kugel im Bauch, und die haben sie rausoperiert, dann musste es ja nur noch verheilen. Also 3 Schüsse in den Rücken, ich glaube, den hat es schwerer erwischt. Mhm. Fizzo hat ja Glück im Unglück. Ich meine,
rausoperiert,
und dann war 2 Wochen weg wegen Verheilung. Ich meine, Riesenschnitt am Bauch, das muss alles zusammenheilen wieder. Mhm.
Aber der Fall ist ja deswegen interessant, weil zum einen, wer ist dieser General gewesen? Es war, glaube ich, auch ein 3-Sterne-General, Generalleutnant, also nicht irgendwie ein einfacher Stabsoffizier oder Generalstabsoffizier, sondern schon einer der wichtigsten. Und es geht natürlich auch, was das für ein Signal war, weil es waren nicht die Franzosen, davon gehen wir jetzt mal aus, oder?
Naja, es waren die Ukrainer, davon gehen wir mal aus. Vielleicht mit Unterstützung von irgendwem, aber was ist das Signal? Wer war der Mann? Und wann war der Anschlag? Wir hatten doch wieder ein Treffen irgendwo in Katar oder wo die sich mal treffen, da Russland, Ukraine, USA. Mhm. 2. direkte Treffen. Ne? Am Tag nach dem Treffen wurde der General niedergeschossen. Also schon mal ein Signal aus Kiew. Ne? Mhm. So jetzt kann man sagen, ist ja Krieg, das darf man. Naja, das ist gut. Aber wer war der General? Er war der Stellvertreter des russischen Verhandlungsführers. Mhm. Kiew hat die russische Verhandlungsdelegation angegriffen.
Die eigentlich,
was sagt das über deren Verhandlungs- und Friedenswillen aus?
Die eigentlich in solchen Situationen tabu sind normalerweise, ja, wenn es darum geht, dass man diese Verhandlungen voranbringen
will. Was sagt
ja.
das aus?
Da gibt es zwar kein Gesetz dafür, aber das ist so common understanding, ja, dass man...
Ist eine klare Aussage. Was sagt das aus?
Wir wollen weitermachen. Wir hören nicht auf.
Wir wollen um jeden Preis provozieren. Wir wollen, dass diese Verhandlungen platzen. Mhm. Das will Kiew. Mit der Unterstützung der Europäer. Und die Europäer sind sich halt uneinig. Jetzt versucht Kiew ein paar Fakten zu schaffen. Weil wenn die Verhandlungen platzen und Trump sich zurückzieht, dann müssen die Europäer Farbe bekennen.
Was ist denn mit dem Attentäter?
Die haben sie gekriegt. 2 von 3.
Sind das dann also auch Wegwerfagenten, wie man das in Deutschland so schön sagt?
Ja, das ist genau diese Kategorie. Also es da war eine Ukrainerin, die ist also kam aus dem Donbass, lebte in Moskau, war aber eben pro-ukrainisch. Die hat den Typ ausspioniert, die hat also eine Wohnung in seiner Etage gemietet, ihn ausspioniert. Wow. Das ist auch die einzige, die entkommen konnte. Dann gab es irgendwie einen Führungsoffizier, also irgendeinen, der die Anweisung gegeben hat, und es gab den Attentäter selbst. Den Führungsoffizier haben sie in Moskau gecasht. Der Attentäter ist genau nach Arabien geflogen, ich glaube Katar. Aber die Kataris sind am Flugplatz empfangen genommen und dann gleich
nächsten Flieger zurück. Ach du Scheiße.
Ja, ich glaube, der FSB hat eine Privatmaschine rübergeholt, die haben ihn rausgeholt. Und die Einzige, die rausgekommen ist, ist die Frau. Die konnte, also sie hat ihren Job gemacht als ausspionieren, und die ist konnte ausreisen, ist wohl in der Ukraine. Aber die anderen beiden haben sie. Mhm. Und die sind auch sehr geständig.
Klar, lebenslänglich, oder? Also
das wird nicht schön. Und russisch lebenslänglich ist nicht schön.
Ich sag nur schwarzer Delfin.
Ich kenne schwarzer Delfin nicht, aber ich habe genug gehört über das. Also russische Gefängnisse sind so schlimm nicht wie ihr Ruf. Wenn du einen normalen Knast hast, das geht alles noch. Aber
also schwarzer Delfin ist halt der Begriff für einen der krassesten krassesten.
Ja gut, Knäste wann war die Reportage und so, da hat sich in Russland auch viel geändert wieder. Wie alt ist das? Egal. Also die haben da furchtbar harte Regeln. Die dürfen also beim Essen nicht aufstehen, nicht sitzen, nicht essen ohne Kommando. Das ist alles nur auf Kommando. Wer da in Russland lebenslänglich ist, der ist lebenslänglich. Und auch, dem wird da wirklich auch die Persönlichkeit rausgeholt. Damit da keiner ausbricht. Da ist brutale Disziplin.
Andere Länder, andere Fritten.
Ja, man sollte gewisse Dinge nicht machen. Wenn man da nicht rein will, sollte man gewisse Dinge nicht tun.
Ein Beweis für den repressiven Staatsapparat in Russland. Schau, bei uns gibt es sowas nicht, gell? Dann kannst du einen umbringen und bist danach wieder frei.
Wenn du eine schwere Kindheit hattest.
Alles schon vorgekommen, ja. Okay, General hatten wir. Wir sind aber
ja, vor allem nicht General, wie gesagt, vor allem Signal für die Verhandlung. Mhm. Das ist ein Signal von der Ukraine gewesen, am Tag nach dem Verhandeln den Stellvertreter des Verhandlungsteams anschießen wollen. Das ist...
Hältst du es für möglich, dass wir dieses Jahr Friedensverhandlungen haben, die dann auch letztendlich zu irgendeinem Entschluss kommen, zu irgendeinem Abkommen?
Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, du fragst mich das jetzt auch schon seit anderthalb Jahren. Ich sage immer, die Antwort ist immer gleich, frag Brüssel.
vorhin kam die Meldung, die Meldung kam, dass Herr Zelensky Wahlen in der Ukraine also nach wie vor nicht befürwortet, weil in dem jetzigen Zustand geht es nicht, das geht nicht unter Kriegsrecht, also es müsste erst ein Waffenstillstand kommen und dann könnte man über Wahlen nachdenken. Also das sieht ja auch nicht so aus, als würde der jetzt gleich von seinem Posten dann gehen wollen, ja.
Natürlich will er nicht gehen, aber das ist ja völlig egal, die Wahlen, ich glaube, die kommen oder nicht. Der hat jetzt gesagt, also seine Mindestforderung ist, dass die Ukraine 2027 beitritt und er will in dem Vertrag schon ein Datum haben.
Naja, so. Die EU macht doch alles Mögliche dafür. Die
ja, haben ja
verschiedene
nicht machen.
Verfahren jetzt schon nicht auf den machen. Weg gebracht, ja.
Ja, aber nein, ein Fico, ein Orban und vielleicht sogar die Polen, die Tschechen, die werden nicht zustimmen einem Ukraine-Beitritt mit festem Datum 2027.
Und wenn sie wieder
sogar
so einen linken Trick machen?
Ein Herr Merz sagt, das ist ausgeschlossen.
Wenn die dann sich wieder so linke Tricks ausdenken, wie so nach Motto, ja, wir brauchen da keinen Einigkeitsbeschluss, sondern wir machen das verschachtelt.
Ja, das geht nicht da. Du kannst den Beitritt eines Landes nicht zu einer Frage des Handels degradieren.
Ja, oder einen anderen Trick halt. Also.
Ja, das wird schwierig. Also das wird auch nicht gehen, weil dann kommt die Frage der Finanzierung. Die ganzen Nehmerländer, die in der EU die Kohle kriegen, denen wird das Geld weggeschnitten, weil das dann nach Kiew geht. Ja, wie glaubst du, die Osteuropäer sind in die EU eingetreten, um kein Geld zu bekommen oder sogar zu bezahlen? Das war nicht die Wette. Die Polen sind nicht in die EU eingetreten, weil sie bezahlen wollen.
Der Plan war, dass Deutschland alles zahlt.
Der Plan war, dass sie bezahlt werden. Mhm. Wenn Kiew kommt, ist vorbei. Dann müssen die Polen am Ende noch an Kiew bezahlen. Das war nicht die Idee. So haben wir, das war nicht der Plan. Also, da kann der Zelensky quaken, was er will. Es wird nicht kommen. Aber der Punkt ist ja, auch das ist letztendlich wieder, ne, Zelenskys unrealistische Forderung. Das ist ja auch nur ein Platzen lassen aller Verhandlungen, weil darauf wird man sich eigentlich einigen. Und dann wird er sagen, wir müssen ja weiterkämpfen. Und dann sagt Putin, ja, okay, wir suchen nochmal neue 90 Milliarden. Das ist der Plan. Es soll weitergehen. Zelensky stellt Forderungen, genauso wie Kallas mit, die Russen sollen ihre Armee reduzieren. Da bist du nicht ganz dicht, Mädel. Werden sie nicht tun. Nicht wegen dir. Das werden sie tun, wenn sie mit Amerikanern vielleicht Verhandlungen machen. Kann man drüber reden, aber doch nicht mit Kallas. So, alles, was Zelensky fordert, ist für die Leute, die es umsetzen wollen, inakzeptabel. Und dann schießt er noch auf den Stellvertreter der Verhandlungsdelegation. Der will den Krieg weiterhaben, das ist das Einzige, was er will. In der Hoffnung, dass die EU an seiner Seite bleibt. Darum geht's.
Können wir nach Moldawien gucken?
Oh klar, auch schön.
Schon lange nicht mehr gehabt, ja. Frau Sandu, das Reich der Frau Sandu. Ja. Was gibt's da Neues? Militärische Eskalation lese ich hier. Transnistrien, das alte Thema.
Das habe ich nur zur Erinnerung gebracht. Also, weil Transnistrien, also das Problem ist, wenn man so in Moskau unterwegs, das war ich ja letzte Woche, dann hört man so auf den Korridoren, dass im Grunde erwartet wird, dass es da knallt. Und zwar von Seiten der Ukraine. Da gibt es mehrere Gründe. Und da sind wir dann bei dem ganzen Thema. Erinnerst du dich, 31. Januar, Blackout in der Ukraine, plötzlich gingen die Lichter aus. Komplett. Mhm. Da haben die Russen ja nicht geschossen. Das war ja in dem Energiewaffenstillstand, als die Russen nicht geschossen haben. Das haben die Ukrainer so selbst hingekriegt. Das war nicht russischer Beschuss. Dieser Blackout hat auch Moldawien erwischt, da ist auch das Licht ausgegangen. Und sogar Teile von Rumänien. Warum? Moldawien hat seinen Strom früher gekriegt aus dem Kraftwerk, Kohlekraftwerk, das in Transnistrien steht, in der abtrünnigen Republik. Die haben das Kraftwerk. Aber die Sandu will ja Transnistrien erdrosseln wirtschaftlich und hat gesagt, nee, von den Transnistrien nehmen wir keinen Strom mehr. Jetzt kauft sie ihren Strom teurer ein in Rumänien und du wirst lachen, Moldawien kauft Strom in der Ukraine, die haben selbst nicht genug, aber verkaufen an Moldawien. Das heißt, Moldawien ist verbunden mit dem ukrainischen und dem rumänischen Stromnetz. Als in der Ukraine das alles auseinandergeflogen ist, ist das deshalb bis nach Rumänien durchgeschlagen. Mhm. So. Zelensky fordert schon lange von Transnistrien, oder schlägt ihn vor, wir liefern euch Kohle, ihr liefert uns Strom. Ihr habt ja jetzt ein Kraftwerk, das kann viel mehr produzieren. Die Moldawier wollen euren Strom nicht, wir würden ihn ja nehmen. Also ne, der Irrsinn. Moldawien will der Strom nicht in Transnistrien. Die Ukraine verkauft Strom nach Moldawien, um dann aus Transnistrien wieder Strom zu bekommen. Also das ganze Irrsinn wird so. Ne, Transnistrien ist böse, weil das ja angeblich Prozess ist. Das ist böse, sagt Sandu. Und Zelensky sagt, na Gott, ja, ein bisschen schon, aber können wir trotzdem Strom nehmen. Also es ist schon da siehst du den Irrsinn. Aber für Selenskyj ist Transnistrien interessant. Erstens, wenn man diese transnistrische Regierung wegkriegt, dann wird das mit dem Strom wirklich funktionieren. Dann könnte er Strom kriegen. Und zweitens, wenn er in irgendeiner Form eine Provokation in Transnistrien provoziert, die zum Krieg führt, zur Kampfhandlung. So viele russische Soldaten, Friedenstruppen sind da nicht. Das sind ja Friedenstruppen, die Kontaktlinien zwischen Transnistrien und Moldawien kontrollieren. Sind nicht so schrecklich viele. Wenn die Ukraine dann Provokation macht und Transnistrien in irgendeiner Form in den Krieg verwickelt, kann das bis in die NATO gehen. Weil Moldawien will ja in die NATO und vor allem in die EU und Sandu hat ja beschlossen, um das abzukürzen, am liebsten Vereinigung mit Rumänien. Im Januar hat sie und auch andere Regierungsmitglieder gesagt, also wenn wir ein Referendum machen würden über eine Vereinigung mit Rumänien, ich würde dafür stimmen. Ja, die Präsidentin des Landes sagt, das Land ist doof, brauche ich nicht, gebe ich ab. So. Und in Rumänien gibt es ja auch Tendenzen, Nationalisten, die Moldawien schlucken wollen. Wenn es also so kommt, dass Rumänien in Moldawien schon eine Einflusssphäre sieht und dann auch vielleicht Transnistrien schon als seinen Teil sieht, das abtrünnig ist, wenn es da knallt, dann könnte das der Trick sein, mit dem Selenskyj Rumänien in den Krieg zieht. Und Rumänien ist in der NATO. Das ist ja Selenskys oberstes Ziel, Europäer reinziehen. Und darum sollte man Transnistrien nie aus dem Auge lassen, weil da kann sowas passieren, weil das kann Kettenreaktionen geben da unten. Und Selenskyj könnte darauf setzen in seiner Verzweiflung. Und das riskieren. Das ist im Grunde das, worum es da geht. Und dann ist eben so die Kleinigkeiten am Rande sind, dass Moldawien das Problem hatte. Früher gab es viel Geld aus den USA, USAID. Ich habe ja auch mit einem gesprochen, der OSZE-Wahlbeobachter in Moldawien bei den letzten Wahlen. Und der sagt, das ist lustig. Du hast überall die Flaggen von der EU, überall ist EU-Flagge, alles mit EU-Geld gekauft. Und wenn du in irgendwelche Behörden gehst, dann hast du überall Flyer ausliegen von USAID, von USAID. Völlig offen, alles finanziert. Das ganze Rechtssystem ist alles von USAID gebaut. Und das hat Trump geschlossen. Trump hat ja furchtbar gemeckert über das Geld, das die Amerikaner für moldawische Programme ausgegeben haben. Jetzt die Amerikaner raus, die Europäer wollen rein und die Ukraine zieht an. Also ist das Ding wird immer komplizierter da unten. Und man sollte es einfach im Auge behalten. Ja, war eigentlich Kurzform.
Kurzform, ja, also länger wie gedacht und sehr ergiebig. Aber nächster Artikel, da geht es um das Stichwort Entdollarisierung und wieder geht es um die EU, die sich gegen die USA auflehnt. Das ist so ein bisschen wie, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Stimmen denn ja. Die Größenverhältnisse da auf der Karte? Ist die EU so groß hier? Nee, es ist doch, eigentlich ist doch die USA größer. Es ist nur in dem Bild so.
Was weiß ich.
Egal. Jetzt möchte die EU, erklär's uns, Thomas. Ja, ich muss.
Wir können kurz machen. Ja. Also, was ich hier gemacht habe, ist eine Übersetzung von einem Politico-Artikel, der sich auf Quellen in Brüssel beruft. Und die haben jetzt also die Idee, weil sie einen Begriff haben, wie gesagt, also Amerika ist nicht mehr unser Freund. Wir wissen zwar nicht, was wir in Zukunft machen wollen, Amerika ist jetzt doof, aber der Dollar ist zu mächtig. So, und dann haben sie also einen Plan ausgearbeitet, über den der Politico berichtet, das habe ich übersetzt, wie sie versuchen wollen, den Dollar als in seiner Position als weltweit führende Währung herauszufordern. Habe ich eigentlich zur Kenntnis übersetzt, müssen wir gar nicht darauf eingehen, auf die Details. Ich will dabei nur daran erinnern, Trump hat doch vor einem Jahr oder etwas mehr schon gesagt, also wenn die BRICS gegen die Herrschaft des Dollars angreifen, dann gibt das ganz, ganz doll Zölle. Der Dollar ist unantastbar, sagt Trump. Wenn jetzt in der EU irgendwelche Leute meinen, ja, jetzt, wir machen mal einen Dollarangriff, können wir mal gucken, wie Trump freundlich reagiert. Also mit solchen Dingen, ich meine, es wäre sinnvoll, ne? Klar, es ist sinnvoll, aber die EU ist nicht stark genug und sie hat noch gar keine Ahnung, wo sie hin will, aber sie schmeißt schon solche Dinge aus dem Fenster, wo sie wirklich darum bettelt, Trump, gib uns noch mal Zölle, hau noch mal einen drauf, wir brauchen es. Das ist eigentlich das, worum es geht. Die EU ist völlig kopflos.
Headless Chickens.
Ja, völlig. Also es ist irre. Ich habe, wie gesagt, ich habe dir erzählt, wir haben ja jetzt auch immer noch ein russisches Format jetzt mit einer Kollegin, wo wir einmal die Woche auch auf Russisch sowas machen. Und da hatten wir heute das gleiche Thema. Also egal, was wir anfassen, wenn wir zu Europa kommen, sehen wir immer nur, die machen Mist. Die haben also, die sind völlig ohne Strategie. Die Dinge, die sie tun, widersprechen einander teilweise. Völlig irre. Also Europa ist gerade völlig neben der Spur. Ich meine, die waren immer irre, aber da hast du eine Linie. Die Klimawandel müssen wir machen. Hirnrissig, aber es war eine Linie. Jetzt ist nur noch hirnrissig und keine Linie. Also es ist toll. Also Europa ist gerade geil.
Wenn man nicht drin sitzt, ja.
Das ist mein Vorteil.
Ja, wir haben noch zwei Themen. Eins ist das leidige Thema, das gerade rauf und runter georgelt wird. Es geht um den Fall Epstein, Kundenopfer und Anwerbungsmethoden. Ich habe gestern reingeguckt in die Netflix-Serie, den ersten Teil nur angeschaut und musste dann permanent meinen Wirkreiz unterdrücken, wo die Aussagen der Opfer, die damals eben minderjährig waren und so von der Villa in Palm Beach und so gesprochen haben. Widerlich trifft's nicht ganz, aber was gestern noch viel krasser war.
Erzähl mal ein bisschen was, weil ich habe das nicht gesehen. Ich
weiß ja nicht. Die Frauen, die jetzt halt in ihren, das ist jetzt halt viele Jahre später, die waren damals 16, 15, 18, wie die da gelockt worden sind auf die, in die Villa in Florida, um zu massieren. Du kriegst 200, 300 Dollar, wenn du 3-4 Stunden massierst. Und dabei Epstein halt dann die Mädels angebaggert hat, angemacht hat, sich sexuell ihnen genähert hat, sich befriedigt hat vor denen und so kleine Mädels sich nicht getraut haben, denn wegzugehen. Also wirklich widerliche Sachen. Die Frauen haben heute noch Traumata davon, das siehst du einfach. Aber was viel krasser war, war gestern die Aussage von der Generalstaatsanwältin Pamela Bondi vor einem Untersuchungsausschuss in den USA und ein gewisser Herr Massey, nicht Massey wie der Fußballer, sondern Massey im MA geschrieben, also Massey, der hat sie darauf angesprochen, ob sie denn nicht wenigstens mal den Opfern hier sozusagen, ob jetzt endlich mal jemand angeklagt wird und ob sich die Opfer, die im Raum waren, sich mal erheben konnten. Die Frauen, die da im Hintergrund gestanden sind, alle aufgestanden und die Pamela Bondi hat sie nicht mal angeschaut, hat die keines Blickes gewürdigt und hat stattdessen von den Wirtschaftszahlen gefabelt, wie toll der Dow Jones steht und wie es toll an der Börse ausschaut und Mieten und Economy und überhaupt und so weiter. Und es gibt jetzt überhaupt keine Verurteilungen und weiteren Ermittlungen. Das Thema ist jetzt doch, ihr geht mal bitte weiter. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Also die ähnliche Rhetorik, wie wir es im Mai erlebt haben, nach 3 Millionen Akten, zehntausenden Bildern und Videos, wo alle jetzt seit 2 Wochen gedacht haben, boah, jetzt kommt der Kopf der Schlange ab. Jetzt sieht man, dass der Schlange ein weiterer Kopf gewachsen ist, eigentlich eher. Ja.
Da kommt nichts ab. Also darüber setze ich auch viel aus Russland, weil ich einfach zeigen will, wie auch woanders berichtet wird. Denn in Russland, ich meine, du darfst ja eins nicht vergessen, wir müssen jetzt mal drehen und wenn wir wollen, es gab dieses Epstein-System und die Medien, und das ist ja das Problem, die Medien stellen keine Fragen. Also seit dieses Epstein-Ding raus ist, amüsiere ich mich, in Anführungsstrichen, darüber, wie deutsche Medien, Spiegel nehme ich auch als Beispiel, berichten über irgendwas davon und nie die Frage stellen. Sie sagen immer, ja, das war der Händler, Prostitution, Minderjährige und ne, weiter und so, weiter an sein irgendwie, aber an wen? Es stellt niemand die Frage, wer? Mhm. Bill Gates, Bill Clinton und die Liste ist ja riesenlang, wie wir inzwischen wissen. Das heißt, ein ganz großer Teil, nicht nur der amerikanischen, sondern der westlichen Eliten, wusste davon, hat mitgemacht. Zumindest wussten sie es. Mhm. Sie haben den Mund gehalten. Sie haben es alle gedeckt. Wahrscheinlich waren sie auch, die meisten, die da irgendwie waren, haben da auch mitgemacht. Was ist und das so krass, ist eben, wo die Russen sagen, daran siehst du jetzt wirklich das, was im Westen an Moral vorhanden ist, auch der globale Süden. Also der Westen braucht nicht mehr kommen mit Menschenrechten oder mit irgendwelchen Moraldingern. Ist vorbei. Mhm. So ein Ding ist bei euch gelaufen, ihr arbeitet es nicht auf, ihr bestraft keinen. Ja, Prinz Andrew ist untouchable, mehr Namen werden nicht genannt, mehr Anklagen werden nicht erhoben und Epstein ist normalerweise tot. Offiziell. So. Ende. Dem wird nicht nachgegangen.
Was ich ziemlich krass finde, ist die Erkenntnisse, wie eng die Kontakte mit Bill Gates und Jeffrey Epstein waren, dass die also schon vor vielen Jahren angefangen haben, da eben diese Geschäftsfelder Impfung als lukrative Wiese zu entdecken und letztendlich ein verurteilter Pädophiler, einem der reichsten Menschen der Welt, Flausen in den Kopf gesetzt hat, um noch mehr Geld zu machen mit diesen,
ja, hier ist noch die Frage.
Mit diesen ganzen, ja, wir wissen, was da die letzten 6 Jahre alles passiert ist. Also das gibt ein komplett neues Bild auf diese Sache. Ein Meme, das ich gesehen habe, war, und vergesst nicht, sie haben einem kriminellen Softwareentwickler, nee, wie war das? Also die Kontakte zwischen Jeffrey Epstein und Bill Gates, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz hin. Es ging in die Richtung, dass man einen Pädophilen wie Bill Gates dann als Softwareentwickler, dann als Impfexperten ins deutsche Fernsehen geschleift hat. Legendär damals die Sendung bei Tagesthemen, wo er 11 Minuten lang seine kruden Fantasien da ausbreiten konnte und nichts davon, gar nichts davon, hat irgendeinen Bezug zur Realität gehabt. Genau das Gegenteil war der Fall. Und Thomas, wir sprechen hier von vielleicht 20 Millionen Toten und 200 Millionen Schwerverletzten durch diese ganze Nummer.
Ja gut, okay. Jetzt gehst du aber blöderweise wieder vom Thema insofern weg, als dass dieser Epstein-Skandal, ich weiß, dass das bei euch ein Riesentrauma ist mit Covid und so, aber Epstein ist ja doch was anderes. Das ist ja nur ein Ding, nur eine Facette davon, dass der auch mit Gates über die Impfgeschichten geredet hat. Der Punkt ist, wir hatten ein System, wie gesagt, wir reden von 180.000 Filmen und Videos und Bildern und was da alles, der hat das alles gefilmt. Warum kommt jetzt nicht irgendein westliches Medium um die Ecke oder auch ein Untersuchungsausschuss und sagt, ja, was bedeutet das denn?
Wer ist denn
da drauf? Da hatte ein Mann die ganze Elite in der Hand.
Ja.
Er hatte, Sexbilder davon, wie die Elite der USA und der Europäer Kinder führen. Vergewaltigen.
Schlimmer.
So, und noch schlimmer, will ich ganz gerne hier. So, das macht, der sammelt die Dinger doch nicht zum Spaß. Das ist doch Druckmittel. Der Epstein war ein Instrument, um die Politik zu lenken, weil er danach hingehen konnte und sagen konnte, lieber Präsident, lieber Minister, lieber Berater, ich hätte gern, dass du das und das lobbyierst und durchdrückst, weil ich habe hier Filme von dir.
So, Pamela Bondi wurde letztes Jahr mit einem heißen Mikro, heißt es Hot Mic, mit einem versteckten Mikro gefilmt und sie hat gesagt, es gibt da zehntausende Videos, wo die krassesten Dinge drauf sind, die ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen möchte. Ja, alles mit Kindern. Und wenn es diese Videos gibt, wo Menschen offensichtlich extrem bizarre, perverse Straftaten begehen, müsste man ja dann eigentlich auch denken, dass 10.000 dementsprechend krasse Gerichtsverfahren passieren. Und da das nicht passiert, und das wissen wir jetzt seit gestern noch genauer, dass sogar die Trump-Regierung, die von vielen als quasi der heilige Heiland angesehen wird und der den tiefen Staat mit sechsdimensionalem Schach auflösen wird, ja.
Robert, wie oft habe ich zu dem Thema gesagt, Trump wird das nicht veröffentlichen, weil auch seine Freunde drin sitzen? Wie oft habe ich das gesagt in den letzten Monaten?
Wer war jetzt gerade in den USA wieder?
Was meinst du?
Wer hat wieder mal Anweisungen gegeben an Donald Trump? So wird es kolportiert.
Ach so, ja.
Also Trump ist nicht die Erlösung. Der macht vielleicht manche Dinge, die Leute cool finden, in Sachen Woke oder Migration oder was auch immer. Aber das System Epstein, das existiert weiter, nur halt ohne Epstein. Das heißt halt jetzt anders. Oder es sind die gleichen Machtprinzipien, die gleichen Mechanismen, die gleichen Seilschaften, die gleichen Abhängigkeiten, die gleichen Erpressbarkeiten. Das noch läuft mal, alles
wir
weiter.
Haben all diese, wir haben all diese Videos, die hat wer veröffentlicht? Wer hat die veröffentlicht?
Welche Videos meinst du jetzt?
Jetzt die 3 Millionen Seiten mit 180.000 Videos. Wer hat es veröffentlicht?
Naja, die jetzige Regierung.
Konkret. Welches Ministerium?
FBI?
Nee, Justizministerium.
Pam Bondi, ja.
Was auch in USA in Personalunion Generalstaatsanwalt ist. Mhm. Wo sind die, wo, sie haben das alles ungeschwärzt. Die wissen wer. Wo sind die Verfahren? Wo sind die Anklagen? Es gibt sie nicht. Es wird sie nicht geben.
Weil die Kumpels dabei sind oder weil das System, das Trump stützt, mit dabei ist. Ich meine, Thomas, das Internet glüht ja seit 2 Wochen. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Videos ich schon nicht alle gesehen habe, aber alleine die Thumbnails anzugucken, brauchst du ja schon ewig. Die ganze Welt redet über das und es ist schon...
Kein Verfahren wird öffnen.
Ist das Entscheidende, ja.
Und das ist der Punkt, was ich sage, warum ich jetzt... Verschiedene Artikel, auch aus russischen Medien gerade. Ich habe noch nichts Eigenes geschrieben bei Epstein, weil ich mich in die Sache noch nicht reingearbeitet habe. Aber ich veröffentliche einfach russische Artikel zu dem Thema, um zu zeigen, wie in Russland berichtet wird. Weil die stellen die Fragen. In Russland stellen sie die Fragen. In Russland, dieses Ding, was wir jetzt heute haben, ist das Sachlichste, was ich gefunden habe, ist von der TASS, so eine Zusammenstellung, wirklich für Anfänger, ganz oberflächlich. Und selbst da sagt die TASS, die Medien stellen keine Fragen. Wo sind die Fragen? Warum verharmlosen die Medien das? Warum benutzen sie Begriffe? Wo war das hier gewesen? Warum benutzen die Medien? Ja, hier, Sprache der Medien, eigener Punkt. Es wurden eine beschönigende Sprache verwendet. Masseurinnen, erwachsene Frauen, obwohl die Opfer minderjährige Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung waren. Das schreibt dann die TASS. Sowas findest du nicht im Westen. Es kommt keiner auf die Idee, die Fragen zu stellen.
Was wäre los, wenn jetzt Russland einen dieser Täter plötzlich mal anklagen würde? Weil es sind ja ein paar Russen, sind ja auch dabei. Und jetzt diese falsche Putin-Spur, dass man alles auf Putin schieben möchte.
Welche Russen? Ich habe da noch nichts gefunden. Bisher habe ich das Einzige, was ich gesehen habe. Ich bin nicht drin. Da kann ich viel nicht gesehen haben bisher. Bisher habe ich gesehen, die Spur nach Russland ist vor allem Leute, die da irgendwelche Frauen rübergeschickt haben.
Also ganz ehrlich, es gibt bestimmt auch sehr viele reiche russische Männer, die in diesen Kreisen mit dabei hängen. Ganz einfach.
Ich gar nicht bezweifle. Ich habe bisher keinen Namen.
Gesehen. Ein hypothetischer Gedanke jetzt. Ja, ich weiß gar nicht,
Russen würden ihn hochnehmen.
Was wäre, wenn, wie würde die Welt darauf reagieren, wenn Russland eben einen dieser Täter plötzlich irgendwie dingfest macht und dann auch beweist, hier seht ihr, der hat das und das gemacht. Hier Glaskäfig, Gefängnis, Verurteilung. Ja, so. Wie würde die Welt darauf reagieren, wenn Russland da
plötzlich... Weiß ich nicht. Aber die Russen, das Problem ist, die russische Staatsanwalt muss zuständig sein. Die Sachen sind in Amerika passiert. Wenn jetzt das Opfer einer Amerikanerin wäre, wird der russische Staatsanwalt wahrscheinlich sagen, das ist ein amerikanisches Ding, sind wir nicht zuständig. Mhm. Aber wenn das jetzt eine Russin gewesen ist, die rübergefahren haben und die hier anfängt, dann hat er ein Problem. Also die Russen würden reagieren. Die Russen sind, wie gesagt, die Russen schlackern mit den Ohren und sagen, okay, wer noch immer geglaubt hat, im Westen ging es um irgendwelche Werte und die Eliten würden für irgendwas stehen, außer für Perversion. Dem ist nicht zu helfen. Es wussten alle. Ich erinnere nochmal dran, Trump tut jetzt immer so, auch als wenn er nichts gewusst hat. Trump hat 2016, das Video ist immer noch da, kann ich raussuchen, im Wahlkampf gesagt, da wurde er gefragt, im Wahlkampf öffentlich, was halten Sie von Herrn Clinton? Er hat gesagt, Clinton ist ein netter Kerl, aber dürfte immer Probleme kriegen wegen dieser Insel. Da hat keiner verstanden, worum es geht. Aber es ging darum. Trump wusste es. Und 2016, er hat es auch gewusst. Alle wussten es. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass Trump damit nichts zu tun hat, weil die sich wirklich zerstritten haben. Aber es wussten alle. Es war ein offenes Geheimnis. Es war in den obersten Kreisen ein offenes Geheimnis.
7. 8. Februar. Da guckt man dann nach Amerika, wenn Clinton und Hillary... wenn er und seine Frau aussagen müssen.
Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich, ob sie die hart rannehmen. Das kann auch alles eine zärtliche Veranstaltung werden am Ende. Mhm. Bin ich mal neugierig. Aber nochmal, wo sind die Anklagen? Du siehst, es wird nicht aufgearbeitet.
Klar, also keine Krähe hackt der anderen ein Auge aus, das wissen wir ja. Aber denkst du, dass der Blick in diesen Abgrund den ein oder anderen Normie, den Tagesschau-Zuschauer, vielleicht ein bisschen aufrüttelt? Oder ist das nur
danach kommen die Fußballergebnisse.
Zurück zum Sport.
Ja.
Ist zu befürchten.
Ja, wenn ich mir die Medien angucke, die Berichte, Tagesschau gucke ich mir, tue ich mir nicht an, das ist mir so doof, aber wenn ich jetzt Spiegel lese. Ja, das ist also der veröffentlicht und das sind auch ganz böse Sachen und ja, blöd, tschüss. Der ist nicht Herr Bill Clinton, Herr Bill Gates, Herr weiß ich was, was war da? Jetzt in Großbritannien zurückgetreten, ein riesen Strippenzieher, der Mendelssohn, der den Starmer letztendlich gemacht hat.
Ja.
Ein Urgestein der britischen Politik, hinter den Kulissen einer der mächtigsten Strippenzieher Großbritanniens.
Ja, die Unterwäschefotos von ihm waren halt nicht so förderlich.
So, aber auch, ne? Hast du jetzt eine Anklage in Großbritannien gesehen?
Nee, aber Starmer wackelt ziemlich. Der Morgan McSweeney, sein Stabschef, muss ja auch das Handtuch schmeißen.
Ja, natürlich, Starmer wird überstolpern, aber das ist ja nicht die Frage, ob Starmer seinen Job verliert.
Ob das System weiter besteht, darum geht es letztendlich.
Ob Mendelssohn angeklagt wird und verurteilt wird.
Oh, der hat wegen Hochverrats Probleme. Da können Sie nicht einfach zur Tagesordnung übergeben. Der hat Regierungsdokumente. Dann werden
Sie den Hochverrat verknacken, aber kriegen Sie ihn ran wegen dieser Weibergeschichte?
Das wahrscheinlich
Vergewaltigung.
Nicht. Ja.
Klar, da fallen Späne, da geht er wegen Hochverrat im Bau, hat er Pech gehabt. So, und wie gesagt, nochmal, wegen der Sexgeschichten habe ich bisher keine Anklage gesehen, nirgendwo. Die zweite Frage, Hochverrat, da sehen wir es ja, das ist genau der Punkt. Epstein hat die Leute abgeschöpft. Er hat sich Staatsgeheime, der Mann hat Staatsgeheime aus dem ganzen Westen, hat er sich geholt. Für wen denn? Die Frage stellt keiner. Als diese Frage akut wurde in Großbritannien, Hochverrat, da hieß es, die Russen stehen hinter Epstein. Also wenn es irgendwer ist, der es nicht sein kann, sind es die Russen, weil ja, der ist in Amerika großgezogen worden. Wir können jetzt mal schätzen, welche zwei Geheimnisse dahinter standen, aber es waren nicht die Russen. Die stellen die Fragen nicht. Wird nicht aufgearbeitet, wird weitergehen, Ende der Diskussion.
Naja, in Russland werden die Medien auch so sehr unterdrückt. Klassische Überleitung zum letzten
Artikel. Ja, klar, werden die unterdrückt, aber selbst wenn sie was berichten, kommt ja bei euch nicht an.
Bei Unterdrückung der Medien, nee, da kann ich jetzt keine Brücke bauen zu diesem Artikel. Ich glaube nicht, dass das System, das Epstein aufgebaut hat und das ihn gestützt hat und jetzt im Tod immer noch schützt sozusagen, dass das wirklich aufgearbeitet wird. Aber ich glaube schon, dass das Potenzial ist, dass der eine oder andere plötzlich schnallt,
Robert, ich habe dir vorhin einen Artikel empfohlen, dass der ist härter, den müssten wir vorlesen, da habe ich gesagt, der kommt nicht in die Sendung, aber den liest ihn unbedingt durch, wie die Russen bei Epstein berichten. Und das, sowas kannst du dann auch im globalen Süden lesen. Aber im Westen nicht.
Aber die Welt besteht ja halt nicht nur aus dem Westen, weißt du. Das bedeutet, der Erkenntnisprozess dem Rest der Welt wird ja dann längerfristig auch in irgendwelche politischen Handlungen überlaufen. Wenn der Westen seine Dominanz immer weiter verliert und das Gewicht dann irgendwann mal kippt oder halt die multipolare Welt andere Gewichtungen bekommt, da glaube ich dann schon, dass wenn ein paar Milliarden Menschen wissen, dass die Welt von ein paar erpressten Pädophilen beherrscht wird, dass sich das dann vielleicht ändern kann, ja.
Ja, gut, wir leben ja in der Welt, in der sich der Westen vom Rest der Welt abgekoppelt hat. Nochmal, 50 Länder haben Russland sanktioniert. Das sind die 50 Länder des ehemals kollektiven Westens, der heute nicht mehr so kollektiv ist. Der Rest der Welt nicht. Der Westen hat alles Mögliche sanktioniert. Es ist der Westen, der sich vom Rest der Welt abgekoppelt hat. Das ist nur ein weiterer Baustein dazu.
Aber jetzt nochmal auf den Artikel, den ich jetzt schon die ganze Zeit einblende hier. Ja. Unterdrückung der Medien. EU sagt ganz pfui, schlimm, Russland und wenn ich das so wahrnehme, in Amerika, in Europa noch viel krasser. Magst du ein krasses Beispiel hören? England, gestern gelesen, ja. Mädchen wird vergewaltigt, brutalst, drei Männer gehen auf die Straßen, protestieren dagegen, werden verhaftet. Preisfrage, wer kommt länger in den Knast, der Täter oder die, die protestiert haben?
Völlig eindeutig.
Ja. Die Protestanten natürlich, also die Protestierenden, Entschuldigung, Protestanten ist wieder was anderes. Die Menschen, die protestiert haben. Also das ist nur eins von vielen Beispielen aus Großbritannien, wo es wirklich unglaubliche Blüten treibt, diese Orwell-Geschichte. Hat es seinen Peak schon erreicht? Überspannen die den Bogen? Oder geht da noch was? Kann man da noch?
Das westliche System quietscht so aus dem letzten Loch, dass es sich nur halten kann, wenn es weiter die Daumenschrauben anzieht. Die EU hat ja für dieses Jahr schon ein neues Programm, einen neuen Schutzschirm für die Demokratie angekündigt, wo sie weiter an die Medien ran wollen, vor gegen die Desinformation. Das wird härter. Die Bundesregierung hat ein neues Gesetz, da muss man auch gucken, was sie damit macht, das ist jetzt in Kraft getreten. Da kommt noch einiges. Also bei dem Artikel hier ging es mir eigentlich um was anderes, und zwar war das ein Zufallsfund. Ich hatte recherchiert und wollte, es gab eine Meldung, die habe ich wieder gesucht, die findest du aber nicht mehr bei Google, ich suche die immer noch. Es gab eine Meldung, dass in der EU, auch in Deutschland, gesagt wurde, man müsste Videos einschränken, Berichte aus Russland einschränken. Und zwar jetzt nicht politisch, sondern all die ganzen Blogger, die auf YouTube rumlaufen und zeigen, wie das Leben in Russland ist. Nämlich gar nicht so schlecht. Und da gab es schon die ersten Stimmen, die sagen, das müsste man aber jetzt einschränken, das müssen die Leute in Europa nicht sehen. Weil das ist alles russische Propaganda, die zeigen soll, dass das Leben in Russland besser ist als in Europa. Ja, ist so, kann ich bestätigen, aber das sollt ihr nicht sehen. Das heißt, es gab irgendwo schon die Forderung gegen solche Blogger, die nichts Politisches machen, die rennen durch Supermärkte und filmen die Regale. Und ähnliche Sachen. Dagegen soll vorgegangen werden. Und die Meldung habe ich gesucht, wollte drüber schreiben und habe dann so Suchbegriffe versucht wie Einschränkung Berichterstattung aus Russland. Und dann schreibt mir in Google, ne, ja, Zensur in Russland, so, und dann oben die KI mit ihrer Zusammenfassung. Und da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich mal. Und jetzt gehen wir kurz mal durch, nur ganz kurz. Also die EU oder diese KI wirft Russland auf Basis dessen, was sie aus dem Netz holt, also sprich EU und westliche Medien, wirft zum Beispiel vor, Zerstörung der Medienlandschaft. Unabhängige Sender wurden blockiert. Unabhängige Sender und Webseiten. So, wirft man Russland vor. Und die aufgezählten Beispiele sind ja auch richtig. Echo Moskau, Dost und das ist ja alles richtig. Nur warum? Russland hat damit angefangen, die EU hat Ende Februar angefangen, 22 russische Seiten zu blockieren, russische Staatsmedien zu verbieten und Russland 3 Tage später. Das heißt, was man Russland vorwirft, ist das, was man selbst zuerst getan hat. Wenn die jetzt sagen, BBC und Deutsche Welle wurden in Russland verboten, stimmt. Sind Staatssender. Werden angefangen. Ihr habt RT und Sputnik, russische Staatssender verboten. Ja, also ich fand das einfach so absurd, als ich gelesen habe, was man Russland vorwirft, weil das ist das, was entweder die EU angefangen hat oder was sie noch viel härter umsetzt, als es die Russen tun. Wir sind im Informationskrieg. Jede Art von Zensur ist scheiße. Aber wir sind im Informationskrieg. Die Russen können ja nicht da sitzen und sagen, okay, ihr sperrt alle unsere Medien, damit wir bei euch nicht mehr durchkommen, aber eure lassen wir bei uns senden. Natürlich nicht. Ja, Repression gegen Journalisten. Schreiben sie. Viele unabhängige Journalisten aus Russland, ne, arbeiten aus dem Ausland, da ihnen bei Rückkehr Gefängnis droht. Guten Morgen, ich bin auch so einer. In Moskau gibt es eine ganze Community von Holländern, Kanadiern, Franzosen, Italienern und so weiter, die alle nicht mehr nach Hause können. Weil das, was sie erzählt haben, in Europa zu Haftstrafen führt. Und bei mir sogar noch Sanktionen.
Und Aline.
Wer macht Repression gegen Journalisten? Die Russen oder die EU? Sanktionen haben die Russen nicht. Bei den Russen gibt es immerhin Gesetze. Wenn du dich hältst, kannst du arbeiten. Bei euch gibt es sogar Sanktionen. Du musst nicht gegen ein Gesetz verstoßen. Man kann dir auch so alles wegnehmen. Ich fand das so absurd, diese Vorwürfe, die allesamt genau, also wieder dieses Ding, wir werfen anderen vor, was wir selber tun. Und so weiter. Wir müssen jetzt nicht alles durchgehen. Also ich wollte damit, ich fand es einfach nur so absurd.
Immer am Schluss der Sendung ist mein Vorrat an Frohlaune, Frohgemut, Sarkasmus und ist dann irgendwie etwas aufgebraucht, ja, weil es halt immer die Komplettpackung ist, wie schizophren unsere Welt eigentlich ist. Ich frage mich, wo es hinführt, ja. Ob wir noch lang machen dürfen hier, ist ja auch nicht sicher, wie lange man uns hier noch lässt.
Wir sind jede Woche wieder überrascht, wenn es nochmal geht.
Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, was alles passieren muss, bis viele Leute dann erstmal lernen, was außerhalb ihrer eigenen Blase passiert. Ja, okay, ich weiß, den Vorwurf kann man uns natürlich auch selber machen, aber ich gehe mal davon aus.
Also mir kann man den Vorwurf nicht machen.
Dass wir schon.
Um meine Arbeit zu machen, muss ich die andere Seite lesen, so schmerzhaft eben, das ist. Das
wollte ich jetzt gerade hinaufführen in diesen Gedanken, ja, hinausführen. Dass wir berufsmäßig in die andere Blase hineingucken und das dann vergleichen mit der Realität und unserer eigenen Weltanschauung. Und da merke ich dann doch, ja, also der Kampf gegen Propaganda, gegen Medienmanipulation ist ein ungleicher Kampf, ja, ungleiche Mittel. Aber hey, wir haben ja sonst nichts zu tun, oder?
Aber ich nicht.
Du nicht.
Ich nicht. Ich werde auch heute nichts mehr tun. Ich habe, wie gesagt, heute schon eine Sendung auf Russisch aufgezeichnet, jetzt mit dir. Ich werde mich gleich zurücklehnen und sagen, ist das Leben schön.
Nimm noch mal einen Cognac.
Rum.
Ein Rum. Oder halt, ja, das sah so ein Cognac-Glas aus. Nimm noch ja, mal so ein schönes Stückchen. Ich
rum gern aus dem Cognac-Glas.
Freu dich aus deinem Exil. Hab Mitleid.
Ach Gott, es wäre schön, wenn wir, ich sag's ja immer wieder, wenn das endlich alles aufhört, ich verspreche es, der Antispiegel wird ein Reiseblock. Ich kaufe ein Wohnmobil und fahre durch die Gegend. Ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr, aber es ist, jetzt muss man es durchziehen.
Jetzt in so einer idealen Zukunft, wir haben endlich genug geredet über all diese Politik und wir zählen vom Ural mit deinem fetten Sechsachser, mit dem Dreiachser Wohnmobil, weißt du, so ein dickes, so ein fetter Russenschlitten mit Kabine hinten drin und eine Sauna, eine Fasssauna hinten am Haken dran.
Genau sowas würde ich mir besorgen. Dann würde ich auch nach Deutschland kommen und so. Ich rumfahren, schön Reiseblock machen. Mein Hund wird die Welt sehen. Das ist aber gut. Da fahren wir noch weit weg. Im Augenblick habe ich ja sogar Einreiseverbot in die EU.
Wer weiß, wie schnell das alles gehen kann. Thomas, wir sind durch für diese Woche. Entlassen wir unsere Zuschauer in ein Wochenende. Was war das Wort zum Freitag? Liebe Gemeinde, ja. Habet euch wohl. In nomine Patrii, nee, jetzt hauen gleich alle ab.
In nomine Robert. Mach's gut. Thomas at Nuviso.
Wir sehen uns nächste Woche wieder. Es gibt bestimmt wieder, dann gibt's von der SICO was zu berichten, was da alles passiert ist. Und
Wenn das so weitergeht, sind wir nächste Woche schon kurz vor 20%.
Gasmangellage.
Wenn Vielleicht das, können wenn wir das jetzt so, ein so Ticker. Wenn das so weitergeht, sind wir nächste Woche, warte mal eben, was sind das, 7 Tage?
Ja.
0,6, 7 ist 3, was 4,2, also das heißt, dann wären wir bei 21%.
Wir machen dann oben so ein Wasserzeichen rein mit der aktuellen Gasspeicherlage, weißt du, wie bei News auch aktuell Prozent so und so viel.
Also das, wenn es so weitergeht, dann nimmst du dann bei 21%.
Wird spannend, wie es dann weitergeht. Also, ich sag nochmal Tschüss, ich sag nochmal Danke und bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, Freitagabend, jetzt ausschalten, Hund knuddeln, Filmchen gucken, nicht die ganzen Fakten, die wir hier so aufgedröselt haben, zu sehr aufs Herz nehmen. Das tut nämlich auch nicht gut. Ich versuche es auch. Schwierig, aber ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Bis dann.
Ja, tschüss. Du redest ja die ganze Woche nicht mit mir, nur noch Donnerstag. Sonst rufst du mich nicht mehr an. Du willst meine Stimme nicht mehr hören. Okay,
das ist alles fies. Gute von hier. Das ist fies. Ich habe mit dir sehr mitgelitten mit deiner Knabberleiste die ganze Woche.
Ja, das ist schön. Ich merke einen Unterschied. Also ich habe die Männergrippe weg, die mich am Wochenende fast getötet hat. Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich konnte nicht schreiben. Erhöhte Temperatur. So, die Zähne habe ich wieder gerade. Jetzt passt das auch wieder. Bin wieder gut drauf. Jetzt kommen wir wieder.
Tschüss.